Ja, hallihallo zum, ich weiß schon wieder nicht, wie viel im Podcast.
Oh, Leute.
Irgendwas mit 20.
23.
Richtig.
23. Heute wichtigst du ja,
also,
mal.
Also schon ab der Begrüßung top vorbereitet.
Ja, gleich verrissen.
Wie immer.
Das geht gut los.
Ja, hallo André, hallo Sven.
Hi, hi, hi.
Hallo.
Na?
Sag mal, heute in Zeitreise.
Ja, da hat es heute schon mal nicht so ewig gedauert, bis wir alle am Start waren. Ja, naja.
Ja, da verreist er das wieder.
Ja, Wahnsinn. Ja. was habt ihr gemacht? Habt ihr irgendwas Spannendes gemacht die Woche?
Nee.
Seit der Schweiz quasi?
Ja, ich bin direkt praktisch auf der Heimfahrt von der Schweiz zum Tierarzt gefahren, weil unser Kater Mops hatte leider eine spontane Blasenentzündung oder war. Jedenfalls konnte er nicht Pipi machen und da musste dann, hatte Lymphknoten vergrößerte und alles Mögliche. Und da haben sie halt Tests gemacht. Er musste über Nacht bleiben. Und dann hatten wir eine, sag ich mal, eine etwas höhere dreistellige Summe. Also 600 und ein bisschen. Jetzt hat gleich eine, also Löcher hat es nicht gerissen, weil wo nichts ist, kannst ja auch keine Löcher zu reißen nehmen, aber
Scheiße. Oh Gott.
Jetzt hat die Katze
die
auf jeden Fall
immer.
Ist die Katze gesund, aber wir hungern.
Ja.
Na, so wie es sein soll. Ja,
solange der Kater nicht hungert, ist das ja alles.
Ja, die hungern nicht. Nee. Ja, das habe ich gemacht. Ja. Jetzt ihr.
Das ist schön. Ich hab eigentlich tatsächlich Musik gemacht. Irgendwie. Ich habe die Single fertig gemacht. Unsere Single This Pretty Life kommt ja am 13. November raus und da habe ich jetzt alles fertig gemacht, die Grafik und da ist ein Remix noch drauf von Random Starlight und noch eine Piano-Version, die habe ich jetzt noch gesungen und das alles gemischt. Ja, das so und jetzt bastel ich gerade an den ganzen Remix-Kits für die ganzen Leute, die remixen sollen. Also nicht Kits mit D, sondern mit T. Und damit die Leute Material haben, um die Remixe zu machen. Und da bin ich mal gespannt, was da dann klappt. Da mache ich dann morgen fertig. So, das war meins. Total musikmäßig.
Na cool. Jeez,
was war bei dir?
Ich hatte auf jeden Fall noch eine längere Rückreise aus der Schweiz. Weil irgendwie ein Zug ausgefallen ist und ich habe das nur mitgekriegt, als ich so im Zug saß und dachte, ach komm, scheiße, 5 Minuten Verspätung, hast nur 10 Minuten Zeit zum Umsteigen. guckst du mal nach, ob das klappt. Dann sehe ich da einfach so kommentarlos, Zug fällt aus ab Braunschweig. Und da habe ich mich die ganze Zeit aufgeregt, warum ich nicht, also ich habe eine App, ne, nicht so eine scheiß Nachricht krieg und bla bla bla. Und habe dann so ein bisschen, da werden die Alternativen vorgeschlagen, habe ich auch gefunden. Und bin dann mit zigmal Umsteigen und Regionalzügen irgendwie nach Hause geeiert. Aber das Geile war natürlich, wie gesagt, die meiste Zeit habe ich mich innerlich aufgeregt, warum das nicht klappt mit dem Scheiß informiert werden. Und kaum bin ich zu Hause am nächsten Tag, sehe ich irgendwie in meinem Postfach irgendwie bestimmt 12 E-Mails, wo ganz klein detailliert steht, was ich denn hätte machen sollen. Und ich wurde sogar schon früh um 9, lange bevor wir vom Hotel gestartet sind, über den Zugausfall informiert. Und als letzter Satz stand da, probieren Sie doch mal unsere Push-Up-Nachrichten in der Navigator zu aktivieren. Dachte ich mir, ach scheiße, Häkchen vergessen.
Also, na dann fürs nächste Mal.
Völlig grundlos aufgeregt, aber echt, als ich diese 12 E-Mails gesehen habe, dachte ich mir, geil, herrlich. Ja, habe ich mich noch rückwirkend ein bisschen gefreut, auf jeden Fall.
Ansonsten, aber sehr schön.
Musikmäßig, ich hatte heute eine Kapelle im Studio und habe dann tatsächlich die nächsten 2 Wochenenden zahlende Kundschaft, was natürlich gerade ganz cool ist, weil mir just für morgen auch schon wieder ein Job abgesagt wurde und wahrscheinlich sieht es ja wieder gerade ganz düster aus für unser ganzes Business.
Ja, momentan ist wieder alles schlimm.
Wenn ich kurz was in eigener Sache kurz sagen durfte, ich habe nach dem letzten Podcast, da hatte ich ja erzählt, dass ich hier eine Ausstellung mache. Und jetzt haben viele Leute gefragt, ob die noch ist, wenn hier unser Shadowplay-Event ist im nächsten neuen Jahr. Die Ausstellung ist leider Corona-bedingt abgesagt worden. Also für alle, mir jetzt geschrieben haben und so, erreiche ich euch jetzt gleich auf einmal. Die findet leider nicht statt. Ja.
Ach, okay. Scheiße, ja.
Aber das wird dann wahrscheinlich irgendwann nachgeholt, denke ich mal. Oder?
Ja, irgendwann. Nächstes Jahr dann.
Ja. Na cool. Also nicht cool, aber immerhin, wenn es wenigstens überhaupt irgendwann stattfindet, ist ja wenigstens
was irgendwie. Klar.
Ja, das ist jetzt der Scheiß, ne? Jetzt steigen die Zahlen wieder wie blöd und Aber wir hatten noch ein Konzert. Wir hatten fast ein richtiges Konzert in der Schweiz, wa? Das war ganz komisch, ja, irgendwie so Club.
Mit stehenden, tanzenden Leuten.
Genau. Und
bis zur Bühne.
Ich kam ja quasi als einzigster aus dem Risikogebiet, nämlich aus Spanien. Und da gibt es dann Ausnahmeregelungen für so Künstler, die einen Auftritt haben. Und die kamen tatsächlich dann erst am Auftrittstag, so, ich weiß nicht, die Club, so um zwei oder so. Also kurz, kurz bevor ich diesen Post abgesetzt habe bei Facebook. Bis dahin war eigentlich ja nicht so richtig klar, aber ich dachte mir, das wird schon irgendwie alles klappen. Die waren alle so zuversichtlich, dass das alles klappt. War auf jeden Fall spannend. Also ich fand es sehr nervenaufreibend irgendwie.
Ja, hat sich eh ganz schön apokalyptisch aber angefühlt, weil man wusste natürlich, dass jetzt in den kommenden Tagen wieder alles anders werden wird, oder? Also ich weiß nicht, wie euch das genau so ging. Das lag ja wirklich so ein bisschen über allem in der Luft. Ja, umso cooler auf jeden Fall, dass wir das noch machen konnten. Und also war echt krass.
Weil gerade auch in der Schweiz gab es ja dann auch ganz viele Fälle und da war ja dann schon kurz das Gerücht, dass man ja nicht mehr rauskommt und so weiter und so fort. Das war aber letzten Endes dann doch zum Glück überhaupt kein Problem. Aber ja, genau, während wir da waren, haben halt da sämtliche Regierungsmitglieder getagt und irgendwelche Sachen beschlossen und so. Die uns aber zum Glück noch nicht betroffen haben, aber ja, naja. Ja. Aber war cool. Also ich fand das,
war super. Klar,
war wie ein schlecht besuchtes Konzert. Gemacht, ja. Aber mit sehr motivierten Menschen.
Ja. Immerhin waren es ja über 200 Leute, also so schlecht besucht wart ihr jetzt auch nicht.
Ja.
Und für die Zeiten.
Nicht über 200, es waren knapp 200 Leute. Ja,
du musstet doch jetzt nicht noch so, jetzt ist es doch so stehen lassen. Es waren so ein bisschen über 200 Leute. Genau. 202, 203.
Das sah viel mehr
so
aus.
In Richtung. Ja.
Ja, aber immerhin drinnen.
Ne? Wenn ich da Charlie Harper zitieren darf, im Showbusiness sagt niemand die Wahrheit.
Ja, auch wahr. Jeans, du wolltest irgendwas sagen gerade.
Jetzt habe ich einen Faden verloren. Irgendwas wollte ich sagen. Ach ja, stimmt, genau. Ich habe extra für unsere treuen Podcast-Fehler eine kleine Aufheiterung eingebaut, damit die Leute mal wissen, wovon wir mal reden bei Hate You More Than My Life.
Ja, genau. Haben wir echt lange dran geübt irgendwie.
Lange dran geübt, dass ihr merkt, wie sich das anhört, wenn man die Eins nämlich verpasst. Die zwei auch noch und denkt, ach, irgendwann geht's wieder weiter.
Genau. Das und dann wahllos irgendwo einsetzt.
Genau, ja. Aber man hat genau gesehen, wer alle den Podcast kennt im Publikum. Die haben nämlich alle gegrinst an der Stelle. Das ist ja nicht sehr lustig.
Genau, das war nur für euch.
Genau,
ja. Lange für geübt.
Das war schwieriger, das so zu spielen, als richtig.
Nein.
Das war eine ganz komplizierte Zählzeit.
Ja, krasses Ding. Ich fand auch lustig, wir haben sehr viele Feedback zur Cube-Session bekommen und Fragen und so. Richtig. Also ich weiß ja nicht, hat jemand von euch schon gesehen? Ich habe es ja nämlich noch gar nicht gesehen.
Ich bin überhaupt noch nicht dazu gekommen, das mir anzugucken, muss ich sagen.
Ja, nee. Kann ich mir nicht mehr leisten.
Nach der Katzen.
Nach der Katze kann ich mir nicht mehr leisten.
Oh je. Ja, nee, aber ich kenne eigentlich nur den Trailer und so ein paar Sachen, die mir der Veranstalter mal geschickt hat zwischendurch, aber das waren noch so Zwischenstadien, also das war noch nicht das fertige Produkt, aber die Leute sind ja scheinbar sehr, sehr froh und sehr begeistert und also wer die bis jetzt noch nicht gesehen hat, das geht jetzt noch eine ganze Weile, also man kann die sich auf jeden Fall immer noch angucken. Und das immer noch buchen. Ich glaube, das geht jetzt noch bis zum nächsten Sommer rein, dass man sich die anschauen kann. Ich glaube aber, wenn man es mal gebucht hat, dann kann man es auf jeden Fall ein paar Tage gucken noch irgendwie. Also man muss sie dann nicht sofort in dem Moment schauen.
Ja, krass.
Da kamen einige Fragen irgendwie, wie sich das für uns angefühlt hat, ne? Irgendwie. Es ist schon komisch, es ist ein bisschen eher wie eine Probe gewesen, aber bei eine Probe, bei der man beobachtet wird, irgendwie, fand ich. Oder? Wie fandet ihr das?
Also ich muss sagen, wenn für mich die Musik im Kopfhörer losgeht, dann ist eigentlich für mich ist immer cool. Also ich muss mich da auch nicht irgendwie verstellen, weil keine Leute da sind. Mhm. Wenn die Musik läuft, dann fängt das Bein an zu zucken und dann folgen die Dinge, die ihr da gesehen habt. Also mit Publikum macht es natürlich mehr Spaß, weil man die Interaktion hat und die Dynamik. Aber eigentlich reicht mir die Mucke, dann kann ich auch Herz alleine irgendwo an der Bushaltestelle das machen, was ich da.
Das würde so ich auch ganz gerne mal sehen.
Ja, wir können ja das nächste Video so gestalten.
Ja, genau. Schön, im Bus.
Aber an der öffentlichen, ohne den Leuten vorher Bescheid zu sagen.
Natürlich, natürlich. So machen wir das. Sehr gut. Komisch, ohne Applaus und ohne Publikum ist es natürlich, aber da ja die Situation dort nicht wirklich wie ein Konzert war, finde ich. Fand ich das jetzt auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich fand das wirklich eher wie eine Probe, die schick, also eine, wie eine schicke Probe irgendwie. Also so jetzt nicht, wo man so quasi, ja, wo man sich ein bisschen mehr Mühe gibt als bei der echten Probe.
Aufwendig ausgeleuchtete Probe.
Ja, genau. Irgendwie, weil, wenn wir mal proben, dann gucken wir uns natürlich auch an, weil da kamen auch so ein paar Fragen, ob das komisch für uns ist, wenn wir uns alle quasi so sehen gegenseitig und so. Aber ja, im Proberaum ist das ja auch so. Ne? Das ist ja nur auf der Bühne so, wo wir uns quasi eigentlich nur mal so zwischendurch kurz angucken.
Ja, ich fand, was ich ganz interessant fand, dass sobald irgendwie so ein Backstage da ist und du im Club bist, trotzdem irgendwie so ein bisschen Konzertfeeling ist. Ne? Das fand ich irgendwie total lustig. Das stimmt, also, ja. Es war erst richtig komisch nach dem ersten Song und dann war so Totenstille. Dann hast du gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht. Und bis dahin war irgendwie erstmal so wieder so Konzertfeeling.
Ja.
Das war irgendwie das lustig.
Ich meine, dadurch, dass wir ja auch alle in ihr Monitoring benutzen, hört sich das natürlich für uns auch original an, wie,
das stimmt, ja.
Ja, wenn also, wir live spielen halt, ne? Das ist halt wirklich derselbe Sound. Dann fehlt halt nur das Publikum danach. Ja. Und so am Anfang, ne? Wenn man so auf die Bühne kommt, dann ist ja meistens auch immer schon ein bisschen Gejubel.
Naja. Ja. Und alle anderen haben nur Schlagzeug gehört an dem Tag.
Das stimmt,
genau,
ja.
Genau, das stimmt. Das ist schön für alle, die da vor Ort waren.
Nochmal gleich hier ein paar Fragen dazu. Die Anja fragt nämlich, André, dich, wie das so für dich war ohne Publikum als Zeremonienmeister. Aber eigentlich hast du es ja ein
genau,
bisschen
die Frage,
schon beantwortet.
Die Frage hatte ich schon gelesen im Vorfeld, deswegen habe ich gedacht, bin ich mal gleich drauf eingegangen. Also wie gesagt, das mit dem Zeremonienmeister ist passiert ja jetzt auch, ist ja eigentlich auch nicht mit Vorsatz passiert. Das hat irgendwie so, ist einfach so passiert. Auf der Bühne ist Sven nach hinten gegangen in manchen Passagen. Da habe ich halt gedacht, okay, dann kann ich jetzt mal vorsehen. Und so hat sich das irgendwie eingespielt über.
Ja, ich fand das irgendwie ein bisschen. Ja, so, Entschuldigung, Entschuldigung.
Nee, das war Quatsch nur.
Ich fand das ein bisschen gruselig, weil natürlich, da waren ja überall Kameras, also da waren ja auch hinter einem und so. Das heißt, ich konnte eigentlich, selbst wenn ich nach hinten gegangen bin, bin ich auf irgendeine Kamera zugelaufen. Das fand ich ein bisschen schwierig. so, also, naja, egal. Aber mein Gott, irgendwann blendest du das halt aus. Irgendwie, dann denkst du.
Also ich kann mich noch erinnern, dass da die nächste Frage hast du auch schon ein bisschen beantwortet, aber was das Interagieren angeht, ich fand ganz lustig, also André hatte ja schon einen leichten Schwips und hat ständig irgendwie Blickkontakt zu mir gesucht und wollte mich irgendwie, ich weiß nicht, ob du mich aus der Fassung bringen wolltest oder einfach nur Spaß machen. Auf jeden Fall musste ich mich so zusammenreißen, nicht gleich beim ersten Lied so völliges albernes Gelächter auszubrechen. Man will ja auch cool aussehen im Fernsehen. Und ich hatte von da an nur noch damit zu tun, nicht zu lachen und cool auszusehen. Das war für mich echt die Herausforderung des Abends. Danke nochmal. Nee,
also aus dem Konzept wollte ich dich nicht bringen, sonst hätten wir ja.
Ah, okay, das glaube ich dir nicht.
Hätten wir ständig neu anfangen müssen.
Ja.
Doch, ich hatte einfach Spaß und wollte dich daran teilhaben lassen.
Ah, okay. Ja. Ja, okay, das ist dir ja eigentlich auch gelungen, ja, das stimmt. Genau, und die Anja hat noch gefragt, ob ich danach Muskelkater habe. Das ist eher so, ich bin ja ganz Profi, mache quasi vorm Konzert nichts außer rumzusitzen und Bier trinken. Und das ist eher so, der erste Song, denke ich mir, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und jetzt kommen noch 20 davon. Also so ist es eher. Und dann brauche ich ungefähr 3 Liter, dann bin ich warm und dann ist eigentlich alles cool.
Okay. Ich dachte, jetzt kommt wieder die Mega-Musiker-Lüge, dass du vorm Konzert 1,5 Stunden Yoga machst oder irgendwie so.
Nee, aber ich denke mir, dass du
10 Kilometer läufst, um dich zu erwärmen. So.
Zuletzt jetzt in
Arbeit. Du denkst immer, wenn der erste Song kommt.
Genau.
Ja.
Ich dachte mir wieder, oh, Scheiße. Genau, weil ich habe das mal 1-2 Mal tatsächlich gemacht und das bringt ja eigentlich auch was. Ne? Du singst dich ja auch warm, aber ich, ach, naja, wie das halt immer so ist, ne? Man denkt, ach, naja, das ist ein bisschen Getrommel. Ja, das rächt sich dann jedes Mal.
Also, ich singe mich ja quasi nur stimmenmäßig ein, irgendwie. Ich mache ja dann nicht irgendwie Sport, weil ich glaube, das würde mich total überanstrengen, irgendwie. Also, ja, wir haben das ja bei Aesthetic Perfection irgendwie gesehen. Die haben ja teilweise vorher richtige Workouts gemacht und so. Da wäre ich ja schon total fertig, irgendwie, wenn ich irgendwie auf die Bühne komme, schon irgendwie eh mal komplett durch. Also das könnte ich, glaube ich, nicht.
Stimmt, das war auch noch die Besonderheit bei der Cube-Session. Wir haben ja tatsächlich noch ein paar Sachen nachgedreht, ne, wegen anderen Einstellungen und so. Und da war eine ewig lange Pause. Und sich dann noch mal motivieren, das war auch hart.
Das stimmt, das ist schwierig, ja.
Ja. Hat ja alles geklappt.
Was trinkt ihr denn eigentlich, wenn ich das mal kurz fragen darf zwischendurch? Trinkt ihr irgendwas Nettes heute?
Ich habe wieder nur ein Bier und ja, Bier.
Ich muss gleich nochmal schnell vom Mikro weg mir was holen. Gerade steht hier nur Wasser. Mal wieder spät dran.
André, hast du irgendeine tolle Sorte?
Ich habe Quartiermeister.
Quartiermeister? Oh, so
Berliner Rotbier irgendwie. Das wird irgendwie so fair gebraut und da sind dann irgendwie mehrere Leute wohl unterstützen irgendwelche Projekte damit und so. Wenn es hier nicht so dunkel wäre, könnte ich es vorlesen, aber das ist leider zu dunkel.
Ja. Naja, aber cool. Und schmeckt auch sozusagen.
Schmeckt sehr gut, ja. Aber ich beim nächsten Podcast trinke ich selber, dann spreche ich nochmal ein bisschen drüber.
Okay, sehr schön. Ich bin heute bei Cider irgendwie, weil ich will nicht so lallen, wenn wir gleich unseren Gast hierher holen. Wir haben nämlich heute einen Gast. Mark Reeder hat sich bereit erklärt, heute mitzumachen. Und ja, ich weiß nicht, ich bin total aufgeregt, weil das ist so ein, ich weiß nicht, so ein
Also ich denke, da gibt es einfach nur zwei Sorten Leute, oder? Welche, die eigentlich auf die Knie fallen vor ihm, weil er eine totale Szene-Kultgröße ist. Und dann Leute wie ich, die vorher nicht wussten, wer ist, weil ich aus einem ganz anderen Musikgenre komme. Also
ja. Ich gehöre doch eher zur ersten Kategorie, muss ich sagen. Und Jeans wahrscheinlich auch.
Bin auch schon gespannt, freue mich. Hoffe, dass alles klappt mit der Verbindung und so.
Also entweder stellen wir jetzt Marc ein bisschen vor noch.
Mach das lieber.
Ja. Also so grundlegend, weil das sind dann alle so Sachen, die muss man aber mit ihm nicht unbedingt besprechen. Ne? Also Mark Reeder ist aus Manchester und er ist Ende der 70er Jahre nach Berlin gekommen und hat dort quasi Factory Records vertreten oder repräsentiert. Factory Records, die Plattenfirma von Joy Division, von unter anderem Joy Division. Und der hat... ich weiß nicht, in der ganzen Zeit in Berlin war der wirklich komplett vernetzt in dieser ganzen Musiker- und Künstlerszene, war so Mann für alles bei Malaria, bei dieser Band Kaltes, klares Wasser, kennt jeder wahrscheinlich, der irgendwie schon mal in letzter Zeit in irgendeinem Club war, war Tonmann von Toten Hosen seiner Zeit, mit Nick Cave befreundet, mit New Order befreundet und alles sowas. Also alle diese ganzen Leute, die irgendwie auch in Berlin irgendwie in der Underground-Szene zu tun hatten, sind irgendwie mit ihm in Verbindung gewesen. Und das ist spannend. Und darüber gibt es einen Dokumentarfilm oder so eine Art Dokumentarfilm. B-Movie hatten wir schon mehrfach erwähnt hier im Podcast auch. Und da kann man sich, glaube ich, ein ganz gutes Bild machen über...
Also ich habe die Doku gestern gesehen. Ich kann die wirklich nur jedem ans Herz legen. Ist auch völlig egal, ob man mit der Szene was zu tun hatte oder nicht. Ist trotzdem sehr interessant. Also
ist einfach ein super, super witziger Typ. Ja. Und man sollte sich auch von dem Begriff Doku irgendwie gar nicht abschrecken lassen. Also das ist einfach wirklich ein ganz unterhaltsamer Film.
Auf jeden Fall. Also
einfach wirklich
super cool. Das ist eher so ein Film, stimmt. Ja. Sehr unterhaltsam.
Ja, so richtig Doku ist es ja auch nicht. Also letzten Endes ist es ein Kinofilm über diese Zeit mit ihm als Hauptprotagonisten sozusagen. Und der führt so durch seine Zeit in den 80ern in Berlin.
Genau, und das alles mit so einem coolen Humor, das wirklich, also einfach macht einfach Spaß. Wirklich richtig cool.
Ja. Also sehr empfehlenswert. Und aber das ist ja nicht sein ganzes Leben, die 10 Jahre da. Da gibt es noch wahnsinnig viel mehr zu erzählen, hoffen wir. Also gehe ich mal von aus.
Und, bestimmt.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, soll ich mal versuchen, ihn schon dazu zu holen?
Klar.
Das ist jetzt eigentlich aber noch, eigentlich sind wir noch ein bisschen zu früh dran.
Naja, er wird ja jetzt nicht erst noch duschen sein, 2 Minuten vorher.
Frag mal Jeans, wie das immer so läuft.
Wollte ich gerade sagen, ich kenne da einen, der das immer schafft.
Also, ich habe schon ganz schwitzige Hände, das ist ja widerlich. Scheiße.
Ich hoffe, ich verstehe ihn besser als dich, weil du bist so abgehakt heute. Hört ihr alles? Hört ihr mich gut und André und so? Alles cool?
Ich höre dich gut.
Echt?
Also ich höre bitte jetzt gut. Jetzt abgehakt ist weg.
Nee, ich höre André gut, aber Sven höre ich wirklich immer.
Echt?
Ungefähr.
Das ist ja furchtbar.
Also lag immer an deiner Verbindung, nicht an meiner.
Aber ich habe super. Warte mal. Nee, ich habe super Internet, sehe ich gerade. Das ist alles toll. Angeblich. Naja, so, jetzt haben wir es gleich. Oh, ich trinke mir noch schnell ihn an.
Ja, mache das.
Oh, so, pass auf. Zwei, drei jetzt kurze und dann.
Jetzt können wir. Ich versuch's mal.
Ja, mach mal. Mann, ist das aufregend.
Guck mal.
Oh, oh, da ist er, ich sehe ihn schon.
Ja, er blinkt noch.
Hallo, Marc.
Hallo, grüß dich.
Hallo, grüß dich.
Hallihallo.
Wir sind schon zu dritt, jetzt zu viert. Schön, dass du dabei bist. Ja, genau. ja, es wird vielleicht ein bisschen chaotisch, aber schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir heute Abend? Hast du einen stressigen Tag gehabt oder ging's so?
Nee, das ging gar nicht. Also, nein, eigentlich nicht. Nee. Okay. Ich war den ganzen Tag im Studio gewesen. Also,
super.
Naja, es ist alles wie immer eigentlich. Sehr lass mich nicht irgendwie stressen.
Sehr gut, das klingt sehr gut. Ja, ich habe dich gerade schon ein bisschen vorgestellt, bevor du da warst. Das heißt, wir haben ja auch schon deinen Film besprochen, also beziehungsweise über deinen Film gesprochen, über B-Movie. Du hast es uns eine E-Mail geschrieben aufgrund der Sendung mit Basti Lange,
genau,
bezüglich der Division Produktion, die du ja quasi gemacht hast in der DDR. Und da hattest du quasi, also das war tatsächlich das letzte Album, was in der DDR produziert wurde, oder wie?
Genau, genau. Ja, das, die Aufnahmen haben wir am 2. November 1989 fertiggestellt. Mhm. Nur die Aufnahmen, ja. Also und dann eigentlich hatte ich vor, die Platte zu produzieren, so ein paar Wochen später. Und dann habe ich habe gedacht, so, okay, jetzt mache ich irgendwie so eine kleine Pause. Und fahre ich mit ein paar Freunden in einen kurzen Urlaub. Und wenn ich zurückkomme, dann würde ich die Platte produzieren.
Ja.
Ja, nur das war eigentlich nicht so geplant. Also ist nicht ausgegangen, wie es geplant war, kann man sagen. Also, weil ich bin mit meinen Freunden dann in der Nacht von 8. auf den 9. November 1989 bin ich nach Polen gefahren.
Okay.
Und ich bin dann von Polen nach Tschechoslowakei. Durch die Tschechoslowakei und dann irgendwann in Ungarn, so 10 Tage später oder so, habe ich erfahren, dass die Mauer gefallen ist. Weil vorher hat keiner was gesagt. Also wir waren Westis, also Engländer, eine Sprache Engländer. Die haben uns ja gar nicht irgendwie angesprochen oder gar nichts und so. Und erst recht in der Tschechoslowakei. Wir waren in so einem Hotel in der Tatra, so also in die Berge da. Und das war, da war keine Leute da, wir waren die einzige Gäste in diesem Hotel und wir haben gedacht, das ist ein bisschen seltsam, ne? So Hochsaison Skifahren und so, aber keine da. Und irgendwie keiner hat uns irgendwas gesagt und wir sind in so eine Lokaldisco gegangen und haben mit welchen Kids gesprochen, aber keiner hat uns gesagt, ey, hast du gehört, die Mauer? So, sogar in Polen, wir waren die ganze Zeit in Krakau, haben wir mit irgendwelchen Studenten irgendwie abgehangen und keiner von denen hat uns gefragt, irgendwie, was denkst du davon oder was hältst du davon und so. Nichts. Ne? Und dann erst in Ungarn. Wir waren auf dem Weg nach Rumänien, zu Ceausescus Rumänien, und irgendwie so kurz vor der Grenze haben wir so eine kleine Aufenthalt in der Türkei gemacht und irgendwie in einem Hotel. Nachmittags habe ich dann erfahren durch eine Zeitung. Ich habe gefragt, haben Sie irgendwelche Zeitschriften? Und er meinte, ich habe nur so alte Zeitungen hier. Und gab mir so eine Zeitung und da stand drauf: Grenztruppe beginnt Teilabriss der Mauer. So, was ist das? Ist das eine Satire oder so? Und dann gucke ich dann dieser Bild von diesem Typ auf der Mauer stehen mit einer Flasche Sekt und Käppchen und ich so, ey, was ist das? Und dann war unser Urlaub natürlich irgendwie so komplett verbockt. Irgendwie so, weil wir sind dann irgendwie nach Rumänien gefahren, in diese triste Ceausescus Rumänien und die ganze Zeit diese Gedanke, so, was geht ab in Berlin jetzt? Weil in Rumänien gab es gar nichts, ne? Keine Nachrichten, keiner wusste was, keine sprach mit uns. Und das war echt wirklich eine Abenteuerreise vor sich. Also wir dann zurück, irgendwann kam eine zu uns, wir waren auf dem Weg nach Bukarest, in der Mitte von Sibiu oder irgendwas, kam so ein Sekuritate, sagte zu mir, während dass ich irgendwie auf der Toilette war, und er kam zu mir und meinte so, wissen Sie das, morgen um 17 Uhr machen wir die Grenze zu. Und was bedeutet das? Ich meinte so, ja, wer im Land ist, bleibt im Land.
Oh Gott.
Und dooferweise habe ich meine Freunde erzählt und die meinten so, wir müssen sofort losfahren, weil es gab keine Autobahn in Rumänien, ja, kannst du so nur irgendwie 30 km/h fahren.
Oh Gott.
Und dann haben wir dann irgendwie gerade noch geschafft an der Grenze. und so, und kam ich dann zurück und war das Stadt Berlin nicht das gleiche Stadt, die ich verlassen hatte.
Genau, so genau.
Aber wenn man zurückgeht auf diese Produktion, ja, also diese Platte, ja, ich wurde gefragt von Geier, also ob ich das machen würde, ob ich die Platte produzieren würde. Ich meine, unsere Beziehung ging eigentlich relativ viel weiter zurück, so Mitte so 86 oder 85 oder sowas sogar. Ich habe auch sogar Comacino gesehen, nämlich so ein Jugendclub, und dann habe ihn dann kennengelernt. Und meine Freundeskreises war seine Freundeskreises sozusagen, und als wir den dieses Toten Hosen Konzert gemacht haben, in 83, da war er nicht dabei, weil wir kannten ihn halt zu der Zeit, also ich kannte ihn zu der Zeit nicht. Und dann für das zweite Konzert 1988 haben wir eine Division benutzt als unsere Deckmantel, kann man sagen. Also das war weil sie schon eingestuft waren, die hatten so eine Einstufung von der Regierung bekommen, dass die dann spielen durfte vor Publikum und so weiter. Und natürlich haben wir dann eine Art Benefizkonzert für hungernde Waisenkinder in Rumänien gemacht. Und wir haben niemand erzählt, dass die Toten Hosen spielen würde. Nur die Vision wusste, dass die spielen wird. Und wir haben nur 30 Leute eingeladen und gesagt, so ist genauso wie letztes Mal, so nur 30 Leute, war so geheim. Ja. Und dann wir kamen, in der Zwischenzeit hatte ich irgendwie so einen amerikanischen Soldat kennengelernt, und der hatte ein Auto, und mit ihm konnte ich wunderbar schmuggeln. Und dann haben wir dann die Instrumente von den Toten Hosen reingeschmuggelt, irgendwie in die DDR. Und dass sie mit ihrer eigenen Instrumente diesmal spielen konnte, war beim ersten Konzert 1983 mussten wir dann Instrumente ausleihen, so planlos und so. Und die Jungs von Feeling B und so weiter. Ne? Und dann kam zu diesem Konzert irgendwie in Pankow, und da steht die Volkspolizei vor der Tür. Und da waren wir etwa so 400, 500 Leute. Und ich dachte, wer konnte denn die Schnauze nicht halten? Ja? Hey, das ist ein total Geheimkonzert, keiner darf das wissen, aber das sind so.
Da gab es einige in der DDR, die dann gerne mal geplaudert haben.
Ja, ich meine, so, es war so geheim, dass keiner durfte das wissen. Und die Polizei saß da vorne und dachte ich mir so, scheiße, was geht jetzt ab? Und dann der Priester kam zu mir und meinte so, die Polizei haben gesagt, dass die Toten Hosen dürfen nicht spielen. Und wir dachten, oh, scheiße, was machen wir denn da? Und dann, ich meinte, das musst du die Leute verkunden, das kannst du nicht einfach so erwarten, dass die warten, und dann so musst du jetzt sagen. Und dann meinte ich, aber sag die Leute, dass statt dass die Toten Hosen stattdessen spielt eine Band aus Dresden. Welche Band? Ich meinte, eine Band aus Dresden. Und er meinte, ey, du bist ein verrückter Engländer. So, ihr seid so crazy. So. Er meinte, das geht ja gar nicht. Weißt du, die Stasi, die Polizei wissen nicht, wie die Toten Hosen aussehen. So, lass mal sehen, wie weit
das ist. Das ist ja geil.
Und so haben wir das Konzert dann so gespielt, 3/4 Stunde. Natürlich irgendwie innerhalb dieser ganzen Menge von Leuten sind etliche inoffizielle Mitarbeiter von der Stasi natürlich gewesen. Und sie müssten dann irgendwann die Polizei erklären, ja, das ist doch die Toten Hosen, die gerade spielen. Aber die wollten alle so weit wie möglich was sehen.
Na klar.
Ja, und so haben wir 3/4 Stunde gespielt, und dann kam die Polizei und meinte, okay, ihr seid entlarvt und jetzt Schluss. Und das war's dann. Und dann danach waren dann natürlich die Vision eine ganze andere Nummer denn plötzlich, ne? Diese Kredibilität, was die dabei gewonnen hätten, auch gewagt haben, dieses Konzert zu machen und so, das war dann natürlich irgendwie ein bisschen so, kann man sagen, so ein bisschen speziell, ja.
Klar.
Und dann hatten sie dann einen anderen Status. War die Aufmerksamkeit da plötzlich für die Behörde, so, was ist das für eine Band und so. Und und dann haben sie dann, ich habe später nach der Mauerfall habe ich dann mit den Leuten gesprochen darüber, und sie meinten so, ja, die haben sich überlegt, verbieten die Vision oder einfach einen Plattenvertrag geben. Sie meinten, dass mit dem Plattenvertrag konnte man die Band etwas mehr kontrollieren. Klar. Und deswegen haben sie dann für einen Plattenvertrag entschlossen, weil sie meinten, wenn wir sich verbieten, dann sind sie Martyre, und das würde überhaupt nicht gehen. Denn, ja, so, und haben sie das so gedeixt. Und natürlich dann haben sie mich dann eingeladen, dass ich die Platte produziere. Aber das war nicht so, wie man so einfach, so war das nicht. Das war nicht so, wie man denkt, so, ja, so eingeladen Platte war. Es war ganz
Konntest du die direkt so nach der Wende darauf ansprechen und fragen, und die haben dir das so locker erzählt? Kann ich mir, ist ja voll krass eigentlich.
Doch, doch, doch. Ja? Doch, hab ich die denn danach, also einige davon habe ich dann irgendwie in Frage gestellt, ja, so was eigentlich tatsächlich irgendwie abging. Mhm. Und einige wussten mehr als anderen und einige haben eine Weile gedauert, bis sie irgendwie so, dass irgendwie so ein paar Jahre und sagen wir so, bis sie mich wirklich kennengelernt haben und sie wussten, was ich für eine Person bin und so. Und dann haben sie sich eben verlarvt und halt erzählt und so. Mhm. Aber das war schon letztendlich. Sie wussten nicht von der Stasi-Seite von der ganzen Geschichte eigentlich in sich, ne? Also, aber so in Wirklichkeit, die Stasi wollten wissen, wer ich bin und was ich mache und was meine Absichten sind. Und dann diese ganze Geschichte mit den Toten Hosen Konzerte und die Fernsehsendungen, die ich gemacht habe und auch das Reinspulen von Kassetten und so weiter. Mhm. Für die war das irgendwie so sehr, die konnten mich nicht einordnen. Die wussten gar nicht, wie sie mich einordnen soll. Ich habe nicht für die britische Geheimdienst gearbeitet, ich habe aber nicht für die amerikanische Geheimdienst gearbeitet. Ich habe in deren Augen habe ich für irgendjemand gearbeitet, aber sie wussten nicht, was und wer. Und da, dass ich mit den Soldaten rüberging, das war für die total alarmglockenmäßig. So, was macht der denn da so?
Klar.
Und, und dann haben sie gedacht, so, okay, ist es die Möglichkeit, wir können ihn richtig unter Beobachtung stellen. Und wir machen eine Platte mit ihm, dann können wir ihm je 24 Stunden bewachen. Und so haben sie es gemacht.
Ja, Wahnsinn.
Krass.
Ja, das war schon eine sehr interessante Zeit. Und diese gesamte Aufnahme, also das war so eine Aufnahme, das erste Mal habe ich eine Einladung bekommen, ne, von der Amiga, dass ich irgendwie so mal die Daten irgendwie feststellen muss, wann ich diese Platte machen kann.
Ja.
Und das war in das Gebäude war am Reichstagsufer, ganz am Ende, direkt hinterm Reichstag.
Okay.
Und das war der Reichstagspräsidentenpalais, war das. Mhm. So eine prachtvolle Gebäude, mit Marmortreppe und alles in ganz, ganz fein irgendwie so. Und das war der Headquarters von Amiga, von der deutschen Schallplatte, VEB Deutsche Schallplatte. Und, das gab's irgendwie so. Das war der eigentlich der Wohn-, also der Büroraum von Hermann Göring.
Ah, okay. Sehr schön.
Und dann später hat dieser Zimmer hat der Bezeichnung Raum 101, Abhörzimmer.
Ja. Okay.
Und ich habe gedacht, das ist total geil. Die wissen das nicht wegen George Orwell oder sowas. Das haben sie keine Ahnung, weil sie das nicht lesen durfte. Ja, so. Mhm. Aber ich fand das total okay, dass der Abhörraum 101 hieß. Und dann habe ich dann irgendwie irgendwas später, das war mein Büro. Ja, und dann habe ich dann in Hermann Görings Büro gesessen. Bis dann irgendwann kam dann der Treuhand und meinte so, jetzt muss sie alle irgendwie, da kommt jetzt jemand irgendwie so aus von Schleswig-Holstein und kauft den Laden auf und er will das Büro jetzt haben. Und dann durfte ich in so eine Nebenbaracke dann irgendwie mich einquartieren zwischen der Reichstagspräsidentenpalais und das Polizeipräsidium von der DDR, also von Ostberlin.
Ja.
Und dann, aber das war schon sehr interessant, ja, also so auch vor der Wende sowie nach der Wende. Also vor der Wende musste ich dann diese Platte machen. Hm. In dieses Studio in der Brunnenstraße war das, von der Amiga Tonstudio.
Ja.
Das war praktisch das Hansa-Studio von der DDR, ja.
Genau,
das war auch eigentlich ein fantastisches Raum. Es war so ein ehemaliges Kino aus den 20er Jahren. Und das haben sie umgebaut in ein Studio. Und die hatten so alle möglichen Zeug, so Stratocaster von 1966, wie ein Steinway Grand Piano, so eine Forst, so wirklich so eine Forst für so tausende von Neumann-Mikros in aller Art und Form. Mhm. Die hatten Marshall-Amps und alles so vom Feinsten, alles in perfekten Zustand, ja, so Mellotron hatten sie sogar und so.
Ja,
und ich fand das total grandios, ja, so die Mischpult, was sie hatten. Haben sie selber gebaut. Das war so wie Frankensteins Monster. Das war so richtig so und so eine ganze aus verschiedenen Teilen, so aus irgendwo zusammengeschnurrt, ne? Mhm. Und dann fragte der Dieter Ortlapp, der Toningenieur zu mir, war so, ja, wenn du irgendwie im Westen bist, kannst du mir ein paar Knöpfe holen. Wir brauchen Knöpfe, die leuchten. Und muss ich dann bis Z irgendwie am Arnauter Bahnhof gehen und mir so ein paar Knöpfe besorgen für ihn. Und so eine Sache, das war echt wirklich witzig. Ne?
Das ist ja geil. Das
war das deine erste Produktion, die du gemacht hast, also dass du wirklich Produzent warst und ein Album produziert hast, oder hattest du das davor schon gemacht? Also du warst ja vorher auch so Live-Tontechniker.
Ich habe meine eigene Sache gemacht.
Ja.
Ja, genau. Das, ich habe irgendwie live abgemeldet. Ich habe so Malaria und genau. Family Five und so eine Band wie Toten Hosen war ich jahrelang, vom Anfang an bis 87 war ich ja Live-Toningenieur und so. Ja. Aber ich habe auch angefangen mit Malaria. Es war so, dass Bettina von Malaria meinte so, die Typen, die da stehen, die haben keine Ahnung, wie unser Sound so klingen soll. Mhm. Du hast mehr Ahnung, mach das bitte mal. Und dann habe ich dann angefangen und dann plötzlich war ich dann bei Toten Hosen, deren Sound Engineer. Ja. Und das ging dann einfach weiter, ne? So, und habe ich das gemacht. Ich habe so bis 87 und dann habe ich das aufgehört. Aber so eigentlich, ich habe meine eigenen Platten immer so produziert. Ich habe eigentlich nie vorgehabt, irgendwie so ein Produzent zu sein, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Das war nicht irgendwie so meine Vorstellung. Ich wollte einfach nur Musik machen, Platten veröffentlichen. Aber dann kam dann Geier.
Und die meinte, Anfrage so, kam
von Geier, ja. So, ah, okay. Kannst du das machen? Ich meinte, na, vielleicht, ja. Und dann kam die Anfrage und da habe ich gedacht, naja, okay, eine Platte in der DDR, wie geht das denn überhaupt? Das habe ich mir gefragt, so, wie geht das? Ich hatte schon eine Band, so Mitte, ich habe irgendwie eine Sendung gemacht für britisches Fernsehen, The Tube hieß es. Und das war so eine Pop-Sendung so. Und die haben eine Berlin Special gemacht. Und ich habe dieses Special für die organisiert. Ich habe die ganze Bands organisiert, die Haut, tödliche Doris und so. Ja. Alles, was gab's, habe ich irgendwie alles besorgt. Und dann auch die Orte, wo man aufnimmt. Und dann habe ich auch gesagt, wenn ihr aber eine Sendung macht über Berlin, dann musst du aber auch natürlich Ost-Berlin auch mit ins Boot. Das Berlin ist nicht nur West-Berlin, ist beide Teile. Ja. Und es war total schwierig, die Genehmigung zu bekommen und so, die ganze Theater, was ich mit den Behörden hatte, war unfassbar schwierig, ne? Du hast irgendwie so, der Typ, mit wem ich irgendwie kommuniziert hat, hieß Herr Kühl, ja. Und er war genau so, wie sein Name ausgesagt hat. Er war eiskalt, der Typ. Der saß da ohne, es ist wie, als ob er irgendwie so keine Gesichtsmimik, keine Freude, keine Tränen, gar nichts. So, der war steinkalt, der Typ, in seiner Präsenz irgendwie so 54 Anzug saß er da. Und irgendwie rauchte eine Kabinett nach dem anderen und sagte so, und ich meinte so, ja, wir brauchen eine neue Band, so junge Leute. Naja, sie können Pudi, Silly City Karate, das sind unsere gängigsten. Oh, yeah. Ich meinte, nein, es muss, das ist eine Jugendsendung, wir wollen keine ältere Herrschaften, wir wollen irgendwie Jugend der DDR repräsentativen. Und natürlich die Engländer wollten alle natürlich irgendwie, dass wir eine Punkband wird, DDR Punkband unbedingt sei, so gibt es sowas wie Neubauten und so. Ich meinte, ja, aber die DDR würde niemals erlauben, so eine Band ins britischen Fernsehen sich vorzustellen als repräsentativ für die DDR, das hier absolut konservatives Land, ja, das geht ja gar nicht. Ja. Und da habe ich gewundert, was kann ich da machen? So, irgendwann saß ich irgendwie in der Straßenbahn in Ostberlin und sehe ich dann zwei Typen die Straße entlang laufen. Einer hat einen Gitarrenkoffer und so ein bisschen so zahlt wie so ein netter New Wave vom Nebenan, so. Ich bin vom Bahn runtergesprungen und ich bin sofort hinterhergerannt und ich habe die dann angehalten und meinte so, seid ihr in der Band? Und die guckt mich an, so, was bist du für eine? Ich saß wie eine von der Mafia. Ich hatte irgendwie so eine Gehrock an, so eine Hut und so schwarze Handschuhe, weiße Hemd und schwarze Krawatte. Ja. So, Men in Black mäßig. Und die guckt mich an, so, was ist das? Ja, so. Und ich meinte, ja, ich mache so eine Sendung für englisches Fernsehen und ich wollte euch fragen, ob ich zu eurer Probe kommen kann und euch sehen kann. Und sie meinen, wir haben keine Einstufung, wir sind eigentlich gar keine Band. Wir sind schon eine Band, aber wir spielen nur für uns in den Keller von der Schule, von meinem Vater Schuldirektor. Und ich meine, oh, dann komm ich vorbei. Ja, das geht ja gar nicht, du bist ein Engländer, das ist nicht erlaubt. Ich meine, ja, wer sieht denn das? Nur einer wird wissen, wenn du das erzählst, sonst Quatsch, keiner wird das merken. Habe ich dann jedenfalls deren Probe geguckt und die waren echt gut. Sie hießen Jessica, ja. Und die waren eigentlich nett und die mochten irgendwie so Police und sie wollten so sein wie die DDR-Version von der Police. Und ich dachte mir, das ist gerade noch an der Grenze, ne? Das ist gerade das, was die DDR eventuell verkraften konnte, als junge, neue Band. Und gerade für die Engländer auch verkraftbar noch. Ne? Und dann habe ich dann diese Katzen-Maus-Spiel mit den Behörden gemacht. Die durften nicht wissen, dass ich die Band schon kennengelernt habe. Ne? So. Sie haben sich, Herr Kuhl meinte so, ja, ich habe gehört, es gibt eine Band, die heißt Jessica. Also, wie wissen Sie das? Wo haben Sie diese Band? Ja, hier, ich habe von der FDJ erfahren, dass sie eine relativ neue Band sind und die sind gut. Ein Moment bitte. Dann ging er dann weg, kam zur Gemeinde. Diese Band, Jessica, existiert gar nicht. Okay, aber ich habe gehört, dass es gibt. die gibt's nicht, ja. Und dann irgendwie so, ja, da müssen Sie FDJ fragen. Sie haben mir das empfohlen. Wenn Sie ja das tun würden. Natürlich, wo, wer? Und ich meine, ja, im Haus der jungen Talente hat Diane mir das erzählt. Okay, das werden wir uns irgendwie forschen. Ne, so. Dann bin ich rausgerannt, gleich zur Telefonzelle gegangen, gleich dann die Jungs angerufen und meinte so, geh sofort zum Haus der jungen Talente und sag denen Bescheid, dass einer von englisches Fernsehen will euch im Fernsehen bringen und die müssen für euch bürgen. Und das haben sie natürlich gemacht. Sie haben das auch tatsächlich gemacht. Und dann irgendwie so tausend Ecken und so tausend Gespräche, irgendwie so habe ich das dann irgendwie ermöglicht, dass dieser Band irgendwie im britisches Fernsehen auftreten durfte. Und die DDR natürlich, also wir offiziell wussten wir nichts von aus Fernsehen, Leute, wir wussten ja gar nichts. Mhm. Nur von der Band, die Band hat mir gesagt, ja, wir gehen heute Abend ins Studio und morgen ist die Aufnahme. So, okay, gut. Wir haben ein Palasthotel im Ostberlin. Ja. Und dann so am nächsten Tag durften wir diesen filmen und im FEZ, im Sport- und Erholungszentrum in Leipziger, Landsberger Allee da oben.
Ja.
Und die meinten so, da kam so ein Polizist und hat so eine kleine, auf dem Boden hatte sich irgendwie so eine, mit so einer Klebeband hat er so eine Art Mörchen gebaut. So die Band durfte dahinter stehen und kann nicht vor über dieser Linie laufen. Okay. Und die ganzen Zuschauer durften nicht über diese Linie gehen. Das war wirklich geil, ja. So hieß so, hier seid ihr und die sind da. Ja, und dann hat die Band irgendwie für uns irgendwie auch so eine Playback-Show gemacht. Und das war's. Und dann die DDR ist eingefallen, bei der DDR-Behörde dann ist eingefallen, Mensch, Die Engländer würden uns denn dieser Band in England vorstellen, bevor wir das gemacht haben. Ja. Und dann mussten sie denn Jessica eine Woche vor unserer Fernsehausstrahlung haben sie die dann in irgendwelche DDR-Sendungen gebracht und die präsentiert als der neueste Entdeckung
der
Deutschen Demokratischen Republik. Und dann durften sie dann Karriere machen.
Das ist ja.
Okay, natürlich so durch diese ganze Theater natürlich irgendwie so war ich irgendwie die Behörden irgendwie aufmerksam geworden.
Das ist ja krass. Und wie lange gab es die Band dann noch? Gab es die noch ein Stückchen? Hast du das dann noch weiter verfolgt?
Die gab bis zur Wende.
Ja.
Also so und also der eigentlich der einzige, der Timo, der ist der einzige, der Reichsbrenner heißt er, der ist der Sänger, der ist der einzige, der eigentlich noch aktiv ist.
Genau, der hat auch eine Solo-Karriere dann gestartet, ne, glaube ich.
Genau.
Ja. Ja, Wahnsinn.
Krass.
Ja, manchmal braucht man halt ein bisschen Glück.
Sag mal, da klingt das ja jetzt so, in dem Film kam das eher so rüber, klar, West-Berlin ist logisch, als wenn du ab und zu mal in Ost-Berlin gewesen warst, aber jetzt klingt das so, als bist du ja wirklich munter hin und her gependelt und warst in beiden Szenen gleichmäßig irgendwie aktiv, oder? Kann man das so sagen?
Ja, also ich war brennend interessiert, was auf der anderen Seite der Mauer ist. Also ich war irgendwie so 3 Tage in Berlin, West. Als ich angekommen bin, 78, und bin wie gleich, habe ich rausgekriegt, wie geht man nach Ost-Berlin? Habe ich das auch getan? Und ich wollte für mich wissen, was ist da auf der anderen Seite der Mauer? So, wie ist die DDR? Keiner konnte mir das erzählen. Und dann habe ich das irgendwie entdeckt und versucht, irgendwie so diese Szene zu finden. Natürlich irgendwie irgendwann, ich meine, du gehst darüber keine Rede mit dir, du bist aus dem Westen.
Echt, ja? Ich hätte gedacht,
diese Kellner oder sowas, ne?
Okay.
Nee. Damals nicht, so 78 nicht.
Okay.
Später war das vielleicht ein bisschen anders, aber so 78 war das immer noch so ziemlich hart. Und ich war auf einem Konzert, habe ich irgendwie so eine Band gesehen, Transit hießen die, alle in Wranglers gekleidet. Die sahen alle aus wie so der Bassist von Sweet. Und haben so eine grausige so Bluesrock gemacht. Und ich kam raus und habe ein paar Mädels kennengelernt, irgendwie so, und eine meinte so, ja, du kommst nicht von hier, wa? Ich weiß, nein, ich komme aus England. Und dann habe ich die ein bisschen kennengelernt, irgendwie so, und dann habe ich dann irgendwie gedacht, das ist die DDR-Szene, so. Und dann irgendwann habe ich dann in der U-Bahn gesehen, so eine punkartige Typen mit so Spiky Hair und so ein Drainpipe Trousers und ich sagte so, ey, der vielleicht weiß. Und ich bin hinterher gerannt. Ich meinte so, ey, hast du vielleicht eine Ahnung, wo der Underground-Szene ist hier in Ostberlin? Gibt es überhaupt sowas? Punkrock und so? Und er so, sowas gibt's hier nicht. Ich meine, ja, aber so wie du aussiehst mit, ja, ich habe das im Fernsehen gesehen. Aber so eine Musik habe ich nur im Radio gehört, im Westradio, aber hier gibt's sowas nicht. Ich dachte, ja, wenn du was hörst, dann schreib mir bitte sofort. Wenn du weißt von einem Konzert oder sonst was, schreib mir hier eine Postkarte. Habe ich ihm meine Adresse gegeben und ich habe von den Typen nie wieder was gehört.
Aber irgendwie hat es dann ja geklappt.
Bis ich Einsicht in meine Stasi-Akte hatte, war er ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi.
Nein.
Und er hat gleich gepasst. Ich habe ihn gerade in England getroffen, der sucht das Underground. Und natürlich für die DDR-Behörde. Das Underground war nicht irgendwie Musik-Underground. Underground war politischer Underground.
Ja, natürlich.
Und natürlich war ich dann gleich irgendwie so abgestempelt, irgendwie so. Ein Engländer kommt zu uns und will irgendwie die Underground kennenlernen. Ja. Und dann sehen sie dann natürlich, wie oft ich vorher, bevor ich diese Kid getroffen habe, wie oft ich in der DDR war, also in Ostberlin war, ne? So jede Woche. So fünfmal die Woche. So. Was macht er denn? Er sucht wirklich, ne? So ist nicht irgendwas. Aber ich habe irgendwann habe ich dann Leute kennengelernt. Und habe ich dann auch mit denen auch, wenn spät, also für die habe ich dann mit Kassetten geschmuggelt, weil ich wusste, sie sind total Musikfanatiker. Ja. Und dann habe ich dann so praktisch, ich wusste auch, eine Kassette wird 1000 Mal umgereicht, ja.
Ja.
Und kopiert und so.
Auf jeden Fall.
Und ja, und dann habe ich dann das irgendwie so mit denen auch, diese Totenhosen-Konzert dann organisiert. Mhm. Ja. Das erste.
Ja, Wahnsinn. Du bist ja sowieso total in dieser Zeit komplett vernetzt gewesen. Also jeder, der den Film B-Movie gesehen hat, der sieht ja wirklich mit allen möglichen Größen aus der ganzen Künstlerszene von Berlin aus den 80ern. Und ich meine, fühlt sich das irgendwie, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, fühlt sich das komisch an für dich, dass du zum Beispiel wahrscheinlich die Karriere von Nick Cave ziemlich beeinflusst hast, indem du ihn nach Berlin eingeladen hast oder nach Berlin geholt hast. Ist das nicht merkwürdig für, also ich kann mir das ja nicht vorstellen.
Nein, ich nicht. Nee.
Eine von vielen Karrieren wahrscheinlich.
Das ist einfach so.
Ja, wahrscheinlich. Ja,
genau. Vielleicht für Außenstehende ist das vielleicht seltsam oder merkwürdig oder so. Aber während man das macht, ich weiß, so man denkt nicht wirklich irgendwie, ich beeinflusse deine Karriere so dermaßen oder so. Ich meine, es ist nicht nur bloß der Karriere von Nick Cave, ja. Also der Verlauf von so New Order nach Joy Division und so, überhaupt Joy Division. Und, so habe ich Joy Division Konzert hier in Berlin organisiert, also mitorganisiert, sagen wir so. Und, und dann später der New Order, auch den Einfluss von, also Bernhard irgendwie in der Metropol-Diskothek, das war so der Berlins größte europäisch größte Schwulenclub eigentlich war das.
Ja.
Aber die haben so elektronische High-Energy-Musik gespielt und ich habe ihn da hingebracht und gesagt, das ist meine Wochenende hier. Ne? So, was ist das? Das war so eine Art von Musik, die er eigentlich nicht kannte. Und dann ging er nach Amerika und dann plötzlich war das genau da, so das Gleiche. Ne? Und, so, und dann meinte, Mensch, in Manchester haben wir sowas ja gar nicht. Und dann auch mit Nick, also, das war genauso, was ich meine. Er war interessiert und er wollte wissen, wie ist es, wie einfach ist es, in Berlin zu leben. Eigentlich, es ging um eine Frau, eigentlich. Ne?
Der wie immer.
War der Grund, warum er hier bleiben wollte. Ne? Das war, Elisabeth Recke war, die hat Monogam-Schauplatten gemacht. Die Platten von Neubauten veröffentlicht und der erste Platte von Neubauten veröffentlicht und sie hat irgendwie Rainy Day Woman gemacht und so und die Unbekannten hat sie gemacht. Und die Birthday Party haben im Music Hall gespielt und sie ist da hingegangen mit mir und meine Sänger von die Unbekannten, wir sind zusammen da hingegangen und Nick hat sie gesehen vorne steuern am Bühnenrand und meinte so, was ist das für eine Frau? Und dann habe ich sie vorgestellt, die beiden. Und erzählt, dass sie hat ein Plattenlabel hier und sie geht so hat eine Band, die Haut und Thomas Fiedler und so war. Ist der Schlagzeuger von denen so, wo ist Schlagzeuger von den Unbekannten.
Ja.
Und die Haut dann hatte ich dann kennengelernt und die, eingeladen, ja, das als Vorband von die Birthday Party zu spielen. Hm. Nur, dass Elisabeth mitfährt, ja, also, ja. Dass er sie einfach nochmal sehen konnte. Ja. Und dann irgendwie, und dann die ganze Tour, dann fragt er mich, na, wie ist das in Berlin? Wie geht das denn? Wie einfach ist es, eine Wohnung zu finden und so? Und ich meinte zu ihm, ja, so einfach, kommst du zu mir und dann wenn das, kannst du bei mir so bleiben, so bis du eine Wohnung findest. Und das genau hat er getan. Ja.
Krass.
Aber ich denke das nicht irgendwie so, oh, ich habe seine Karriere beeinflusst in dem Fall. Also das denkt man nicht in dem Moment, weil es ist nur später, das weiß man das dann später, wie genau. Beeindruckend das war und wie wichtig das war für die Karriere von so genau. Leuten. Aber ich denke...
War das vielleicht auch so die Idee, dann den Film mal zu machen, dass die ganzen Geschichten mal erzählt werden? Oder wie kam es zu dem Film? Wurde das dir eher von anderen herangetragen? Oder? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, so meine Nachbar, der hat so ein paar kleine Kinder und er arbeitet im Filmbranche und er hatte irgendwie zu der Zeit eine Sendung geschnitten mit Jörg Hoppe, das ist der Produzent von B-Movie. Mhm. Mhm. Und zusammen haben sie erzählt über die Zeiten, so Berlin-Mauer und so. Und er meinte, ja, wie soll ich meine Kinder erklären, dass es sowas gab, so wie eine Underground-Szene, so. Ja. Die haben ursprünglich gedacht, wir machen eine Art, so eine 90-minütige Video mit Musik aus der Zeit und wie nur Filme aus der Zeit, Images aus der Zeit. Und eigentlich ist es ein bisschen angelegt an dieses Berlin Super 80s DVD-Set, was alles super Filme betont wurde mit Musik aus der Zeit. Mhm. Wollte einfach eine Art Film machen daraus. Und dann er wollte von mir, dass ich die Restauration von der Musik mache. So, das klingt im Kino gut, in 5.1 Surround Sound. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, das kann ich machen. Und dann dachte ich mir, oh, ich habe ein paar Filme hier, so ein paar Sachen hier, da kann ich ihm irgendwie andrehen, vielleicht kann ich auch ein bisschen extra Geld verdienen damit. Dann habe ich ihm gesagt, hier ist ein paar Sachen, vielleicht findest du ein paar Szenen, was du verwenden kannst. Ja. Und er so, was ist denn das für ein Zeugs? Also hat er mich irgendwie so ein paar Tage später angerufen, er war völlig baff und meinte so, wir müssen reden.
Ich dachte, oh, Scheiße, das glaube ich.
Das ganz dringend, komm zu mir. Und ich ging dann zu ihm nach Hause und er meinte, was ist das für ein Zeugs? Und ich dachte, Scheiße, was habe ich denn gegeben? So, Kiste Videos, Mensch, kann das so ein Porno, so irgendwas, keine Ahnung. So, war total so ein bisschen verwirrt. Und er meinte, so, erzähl mir bitte von deinem Leben, weil ich weiß ja gar nichts. Und dann habe ich ihm angefangen zu erzählen, ne, so, okay, das ist eine Geschichte, ist gekippt worden und so, erzähl mal deine Zeit aus Berlin, wie es war für dich und wie das, und dann so ist dann B-Movie entstanden. Ja. Und ich habe eigentlich, während dass ich das gemacht habe, ich dachte mir, okay, ich muss nicht feststellen, ganz ehrlich, ich habe das nicht wirklich beachtet oder so, dass ich irgendwie so viel Sachen gemacht habe. Ich habe es einfach gemacht und dann vergessen und so.
Krass. Genau,
ja. Aber nachdem, dass man das irgendwie aufrollt, dann stellt man fest, ich war der Einzige, der das gemacht hat und keine andere hat das gemacht. Was muss ich irgendwie erzählen für die Nachwelt, weil sonst keiner glaubt mir. Und es ist eigentlich, wo ich eigentlich dachte ich mir, ich kann hoffentlich irgendwie die nachkommenden Generationen mit dem Film ein bisschen inspirieren eigentlich. Ja, so wie ich von Berlin damals inspiriert war und wollte nicht weg, so dachte ich mir, ich kann mit dem Film genau das so Gefühl übermitteln, so dass sie das auch das mitkriegen kann, was ich mitgekriegt habe, so wie ich das gesehen habe. Und ich habe das nicht so bitter ernst gesehen als Engländer. Ich habe das irgendwie schon mit so einer Portion Ironie immer so gesehen. Ja. Ich habe immer daraus irgendwie was, so selbst meine Reisen immer im Osten, ja, so, ich habe immer so Haschkekse gebacken und die immer nach Ost-Berlin gebracht und in Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und so. Und immer an der Grenze die Grenztruppe gesagt, möchten Sie was? Was ist in der Tüte? Ja, Proviant. Ja, sowas denn, so Chips, Banane, Kekse.
Nicht mal gelogen.
Möchten Sie eine? Ja. Na, nee, wir dürfen aber nichts annehmen. So eine Sache.
Das ist ja geil.
Weil sonst so wäre das Alltag zu grau.
Ja. Das ist ja krass, dass der Film auch wieder nur ein Zufall war. Also echt schräg. Und das Filmmaterial ist dann fast alles auch von dir quasi?
Nein, 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 nein. Also ich habe, also du hast mit einer Filmkassette in so einer braunen Nizo 2 Minuten, ja? Und mit 2 Minuten filmst du irgendwie so Schnippchen, so tick, 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 genau. und dann ist es vorbei, ne? Ich habe auch, wir haben 70 Cinematographers in diesem Film eigentlich, wenn du so die Schnipseln alles zusammenzählst. Weil es sind wirklich nur Schnipseln in der meisten Fällen, ne? So 3 Sekunden oder 5 Sekunden. Ja. Und die muss man dann zusammenkleben. Ja, das sind hunderte, 8000 Schnitte oder sowas. Ja, echt viel, ja. So.
Ich fand das ja ziemlich beeindruckend, als ich das gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie haben die, also du bist ja da zu sehen in Jung und ich habe dann jetzt erst in Wikipedia gelesen, dass das ein Schauspieler ist, ein Double von dir quasi. Und es ist mir wirklich nicht aufgefallen, also weil der sieht so doll aus wie du. Nee,
das stimmt auch nicht. Nee? Das stimmt nicht. Also steht in Wiki irgendwie. Ja, du darfst nicht alles lesen, was in Wikipedia steht. Also,
dann erzähl doch mal.
In der deutschen Wikipedia steht, dass sie einen Zwillingsbruder haben zum Beispiel und das habe ich auch nicht.
Echt, ja? Okay. Das habe ich auch gelesen. Das ist ja geil. Ja, krass.
Ja, ich habe auch keinen Zwillingsbruder.
Okay.
Aber
und wie haben sie es jetzt gemacht?
In der Tat, wir haben 2% von den Aufnahmen von meiner früheren Jahren, so als ich im Plattenladen gearbeitet habe, das mussten wir nachdrehen, weil da gab es keine Aufnahmen aus der Plattenladen. Okay. Damals sagten 76, hat keine Plattenladen aufgenommen. Klar. Also wir mussten für diese Szenen und so ein paar Zwischenszenen, so Brückenszenen, mussten wir eine Double finden, der mich doubelt. Er trägt aber alle meine richtige Kleider von damals. Ne? So, ich habe nie was weggeschmissen. So. Also, und deswegen kann man das nicht auseinandersetzen, weil es sieht genauso aus in meine alten Klamotten, wie ich in meine Klamotten. Und deswegen ist es relativ schwer auseinanderzusetzen. Aber wenn du mich wirklich siehst in Wirklichkeit, das bin ich wirklich.
Krass. Ja? Ja. Wahnsinn.
Ja. Also das finde ich ist euch auch super cool gelungen. Ja. Auch, also damals konnte man sich schon denken, dass jetzt nicht alle Szenen echt entstanden sein können, aber du merkst echt erstmal so keinen Unterschied. Du denkst, es ist echt flüssig. Und du kannst kaum auseinanderhalten, was ist jetzt original.
Ja, wegen der Kleidung. Wegen der Kleidung in Hauptsache. Also das zum Beispiel, er trägt meinen Ledermantel, was ich hatte und so. Mhm. Und oder meine Ladyjacken und sowas trägt er die ganze
Zeit. Aber da ist doch auch viel Material dabei, wo du direkt auch so DDR-Autos und so auf der Straße siehst. Das muss ja schon authentisch sein. Ist das von deiner Arbeit damals fürs britische Fernsehen oder?
Nee, also die haben wir von der BSDU teilweise oder von irgendwelcher so DDR, so RBB oder sowas haben sie uns gegeben, so Sachen, die an der Grenze so.
Ah, okay.
Weil man durfte nicht an der Grenze filmen, natürlich. Ne?
Ah, okay.
Das war strengstens verboten. Ja. Und das habe ich nicht gewagt. So andere Sachen habe ich gewagt, aber so filmen an der Grenze habe ich nicht gewagt. Ja. Ah. Aber da bist du dann gleich Spion, dann kommst du dann irgendwie in andere Quartier.
Krass. Wahnsinn. Und wie war denn für dich, nachdem der Film draußen war, so die Reaktion und so? Hast du also damit gerechnet? Es kam ja sicherlich einiges an cooles Feedback. Und erzähl doch mal ein bisschen, wie so die Zeit danach war und wie du das wahrgenommen hast.
Ja, das war für mich schon so nervenzerreißend, muss ich sagen. Ich sehe alle so mögliche Fehler drin. Ja. Oh Mann, hat mir das noch und das noch. Aber ja, ich meine, das ist bei den Leuten gut angekommen und was sie eigentlich für sich irgendwie aus dem Film mitbekommen haben. Teilweise Leute, die wussten gar nicht, dass wir so eine Szene hatten in West-Berlin. So.
Echt, ja?
Selbst Leute, die in West-Berlin gewohnt haben, haben das nicht mitgekriegt. Und dann so, und das weiß die Leute in Ostteil der Stadt. Sie haben wirklich nichts davon gesehen und gewusst, irgendwie so. Für die war das eine Offenbarung, diese Film zu sehen. Und natürlich sind sie auch dankbar, dass man das irgendwie so auch festgehalten hat und so in der Art. Mhm. Und, für mich ist es einfach eine Art, mit dem Film nicht nur bloß in Deutschland den Film zu bereisen und zu zeigen, sondern ich habe das international gemacht. Ich war in Südamerika, in Kolumbien. Ich habe eine Tour durch Kolumbien gemacht. Ich habe das in Favala sind wir so in den Bergen von Bogota haben wir so arme Leute, die eigentlich gar keinen Strom haben eigentlich. Ne? Wir haben so eine Leinwand aufgebaut und haben wir das denn den Leuten gezeigt. Und die wussten ja gar nichts. Wo ist denn Berlin? Die haben keine Ahnung, wo das ist. Die haben gedacht, die haben mich alle geküsst und gesagt, die haben gedacht, das ist letzte Woche passiert, dass ich das überlebt habe. Und dann war ich in China, ich habe eine zweimonatige Tournee durch China gemacht mit B-Movie. Und habe ich den, wie, dadurch habe ich diese Band Stolen kennengelernt. So, eine, so eine junge Band aus Chengdu habe ich die kennengelernt. Und die sind hingekommen, um den Film zu sehen und waren auch genauso beeindruckt und begeistert wie jemand irgendwie aus Deutschland. Ja, also das war, es ist ein schönes Gefühl zu sehen, wie die Leute da sehen eine Art Hoffnung auch in ihrem Leben, wenn es dann wieder ein bisschen vielleicht so trist aussieht oder so.
Ja. Ich habe mir so gedacht, wenn ich jetzt so Schüler wäre und wäre einfach interessiert an jüngere Geschichte, das wäre so cool, sich einfach diesen Film reinzuziehen. Irgendwie, das ist tausendmal cooler als jeder
Unterricht. Das machen sie aber.
Ja, das kann ich mir echt vorstellen.
Das machen sie bereits. Also in die viele Schulen. Ich war in viele Schulen hier in Berlin.
Oh, die haben es gut. Cool.
Und, also und auch entweder sie bringen das irgendwie zu in eine Klassenzimmer oder so und zeigen das Film oder im Kino selbst und dann bin ich irgendwie natürlich nach dem Film, dann erzähle ich dann, was immer die Leute wissen wollen natürlich.
Und ist das cool oder nervt dich das manchmal so ein bisschen, jetzt hier Zeitzeuge zu sein?
Nee, das nervt mich nicht.
Ah, cool, schön. Dann haben wir ja Glück.
Es nervt mich nicht. Ja. Ich meine, letztendlich, ich weiß, dass wenn ich weg bin, dann kann ich das nicht mehr erzählen. Man hat nur diese eine Chance, das zu übermitteln. Und eigentlich will ich, dass die Leute nicht immer so ein falsches Bild aus der Zeit mitnehmen, dass sie denken, es war so super einfach oder so oder irgendwie. Wir hatten echt wirklich zu der Zeit auch sehr schwere Zeiten. Es war auch nicht einfach so in 80er Jahre Berlin. Es war wirklich schwierig und aber trotz aller Hindernisse, die uns vorgelegt wurden, konnten wir recht irgendwie frei sein, ja. Also es war so, das war eine Freiheit, die man heute eigentlich gar nicht mehr hat.
Da habe ich mal eine Frage, die schließt dran an, die interessiert mich wirklich brennend. Als ich das Buch von Alexander Hacke gelesen habe, fand ich interessant, da habe ich noch nie einen Gedanke dran verschwendet, aber für ihn scheint der Mauerfall ja wirklich ein traumatisches Ereignis gewesen zu sein. Also man merkt richtig, auch wie der Ton ganz anders wird und offensichtlich war danach für ihn erstmal alles scheiße. Jetzt mal vereinfacht gesagt, und er hätte sich fast gewünscht, dass die Mauer stehen geblieben wäre. Wie hast du das so wahrgenommen? War das ähnlich?
Naja, ich meine, so ich weiß nicht, wie oft denn Alex im Osten war. Ich weiß, dass Blixer nur einmal als kleines Kind im Osten war und als Erwachsener nie in der DDR war. Die hätten ihn sowieso nicht reingelassen, wie er ausgesehen hat.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ganz offensichtlich, ja, so wenn du ein bisschen punky-mäßig ausgesehen hast, haben sie dich nicht auf der Straße gelassen. Und für mich war das einfach, also ich dadurch, dass ich auf beide Seiten dieser Mauer kennengelernt habe, war für mich irgendwie auch so, ich kann nicht sagen, dass es traumatisch war, weil ich war froh für meine Freunde da drüben, dass sie endlich irgendwie diese Freiheit hatten. Natürlich, das was am schlimmsten war, war die Tatsache, dass jetzt wird Berlin wie Darmstadt oder so. Keine Ahnung, wie so eine normale, ganz normale, stinknormale Stadt werden oder so. Der Angst hatte ich und die Tatsache, wir wussten auch, aber jetzt gehen die Mietpreise jetzt hoch. Das wissen wir alle, dass jetzt ist meine Miete jetzt nicht mehr axig mag. Das wird irgendwie in wenige Jahren irgendwie mehr sein. Es hat seine Vorteile, seine Nachteile, ne? Die Freiheit, was wir hatten als Künstlern und so, wären richtig so wirklich ein ganz einzigartiger Ort zu leben, die keinen interessiert hat, außerhalb von uns hier in der Stadt. Aber was wir denn ausgetragen haben in der Welt, ja, so was Berlin irgendwie so dargestellt hat mit Malaria oder Neubauten und so, das war schon für mich, das war etwas, was für mich sehr wichtig, ne, dass meine Landsleute mitkriegen, was hier in Berlin abgeht, musikalisch und künstlerisch generell. Oder weil sie haben gar keine Ahnung gehabt, was in Berlin einfach losgeht. Diese Propaganda-Version von so Ende des Krieges, was man von Deutschen halten sollte und Deutschland generell halten sollte. Als ich das erste Mal so 76 nach Deutschland kam, wusste ich, dass das schon ein reiner so Fake war. Es war so eine Lüge eigentlich, ne? Das, was wir uns vorgestellt haben. Und die mehr ich kennengelernt habe, die mehr Verständnis hatte und die mehr ich wollte dieses Bild kippen und das darstellen, dass Deutschland und die Deutschen und das, was wir hier machen als Künstler, was ganz anders ist und so. Und natürlich mit der Mauerfall, für mich persönlich, es war ein Schock, ja klar. Mhm. Ich konnte sowieso nichts dagegen machen. Es war irgendwas, was ich irgendwie so die ganze Zeit so gegengearbeitet habe, kann man sagen, meine musikalische Einflüsse im Osten und so. Aber danach kam dann Techno und es hat irgendwie einen kompletten neuen Pflaster eröffnet. So, genau. Es war genauso und noch geiler als vorher, fand ich das, diese ersten Jahren. Ja, das war so dann wirklich eine ganz, ganz andere Feeling und man war auch wieder frei. Genau, und dann die ganze Clubs, das ist sowieso in der Todesstreife stand, da hatte sowieso keine Achtung
dafür. Stimmt, du bist gleich wieder voll eingetaucht, ne? Und hast einfach das Beste mitgenommen. Erzähl doch mal ein bisschen aus der Zeit. Also ich komme jetzt nicht so vom Techno, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch aufregend und spannend war. Und erzähl doch mal ein bisschen, bitte.
Es war super spannend. Ich meine, du musst dir vorstellen, so Techno im West-Berlin waren wirklich eine Handvoll Leute. Wir waren mehr als 150 Leute oder sowas, die eigentlich so eine Musik eigentlich gehört haben. Mhm. So Dimitri Hegemann, der hat einen Club erstmal in der Köpenicker Straße in so einer Wohnung. Ja, hat irgendwie so, sein Kumpel hat irgendwie so ein Loch in seinen Küchenboden gesägt mit Zugriff zu seiner Keller und da haben sie einen Club gemacht. UFO. Und dann später hat er eine alte Supermarkt irgendwie übernommen in Schöneberg und dann war das neue UFO. Aber das war immer eigentlich nur, die 150 Leute gingen nicht immer jede Woche alles zusammen weg. Also der Laden war, vielleicht hat es 50 oder 60 oder mal 80 Leute. Und dann kam der Mauerfall. Und plötzlich alle diese Kids, eigentlich die Kids im Osten, die haben alle Westradio gehört. Ja. Und die haben immer Monika Dietl gehört, ihre Sendung. Barry Graves. Und das war, die haben immer gedacht, dass im Westen eine riesengroße Techno-Szene, jeder Wochenende so, gibt es immer Techno-Partys, es muss wahnsinnig sein und so. Und haben sie immer so vorgestellt, dass in West-Berlin so diese Riesenszene ist, weil im Radio für die DDR war ganz was Besonderes. Und es war so, alles, was im Radio lief, war natürlich, war Art so offiziell und so und bestätigt irgendwie in Art und Weise. Mhm. Und sie haben gedacht, im Westen ist es genau das Gleiche. Und wenn Monika Dietl irgendwie erzählt hat von so einer Hausparty heute Abend, haben sie gedacht, irgendwie kommen Tausende von Leuten hin. Natürlich kamen sie dann über die Mauer weg, Mauer ist weg und die kamen nach West-Berlin und kriegen raus, es gibt nur einen Techno-Club. so mal vielleicht eine Party da und mal Party da und so 90 Grad und ist ein Hausclub und der einzige Techno-Club ist im UFO. Mhm. Und dann wir mussten unsere eigene Techno-Partys machen. Ja. Und die paar Leute, die ich habe immer Kassetten drüber geschmuggelt mit dieser Form von Musik. Ja. Und wir haben dann irgendwie so bei denen zu Hause immer so eine kleine Feier gemacht, irgendwie, weißt du, das Fernsehen mit so Zeitungspapier beklebt mit Löcher drin, sodass man so eine Lightshow hat und dann einfach so die Musik gehört. Geil. Aber man konnte nicht wirklich, es war nicht das Gleiche wie in einem Club mit 1000 Leuten oder so. Ja. Aber natürlich irgendwie, natürlich, oh, klar, das erste Mal, dass man vielleicht seit 1933 das erste Mal Musik für sich selber entscheiden durfte, was man hören durfte. Ja, so vorher war das alles wie vom Staat geliefert, irgendwie, oder vom Staat geprägte Musik. Und plötzlich durfte man es frei wählen, was man hören wollte. Und diese meisten junge Leute haben einfach Techno gewählt, weil es war nicht kompliziert. Es war geil, es war treibend, es war modern, es war Musik der Zukunft. Es hatte auch keine schwere englische Lyrics, die ich sowieso keine Sau verstanden habe. es war alles Schau, ja. Mhm. Und das war das Ding, was diese Techno, ohne den Osten hätten wir Techno nicht, wie es heute ist, ja, so. Aha. Weil das, die Ostkids da, die haben die Locations gewusst, die wussten von, da ist eine, die Russen sind jetzt gerade weg und da ist so eine Russenbasis und ist komplett leer, wir können da eine Party feiern. Oder diese Gebäude steht leer, diese Gebäude steht leer. Das, ohne den Osten hätten wir die Ortschaften nicht erkundigen können. Ja. Und das war auch so eine aufregende Zeit. Jede Woche war was Neues und auch eine neue Spirit. Ich meine, wir müssen auch vorstellen, dass diese Vorstellung von einer globalen Holocaust, ja, so ein Russen gegen den Amerikaner, war komplett mit dem Mauerfall auch weg. Wir fühlen uns einfach plötzlich frei. Dass diese Gedanken, dass wir alle in Holocaust sterben, klarer Holocaust sterben werden, war weg. Mhm. Und, und natürlich konnte man an ganz andere Dinge denn konzentrieren. Ja. Und man hat irgendwie so eine, es war eigentlich ein bisschen hippiehaft eigentlich von man, kann man sagen, so diese Love and Peace und Love Parade und so alles so. Aber das war genau das, was wir gewünscht und gewollt haben und so. Und das haben wir auch in Erfüllung gebracht. Und wir haben auch mit Love Parade auch natürlich so die Leute gezeigt, wie das geht. Wir können alles zusammen tanzen auf die Straße umsonst und alle diese Gefühl von Zusammensein und glücklich und froh und so. Und ist egal, welche Hauptfarbe du hast, ist egal, von welcher Background du kommst, ob du reich oder arm bist, ob du eine Mercedes fährst oder ein Trabi fährst, ist auch scheißegal. Wir sind alles zusammen auf die Tanzfläche. Und das war das Message, was ich eigentlich auch für mich persönlich auch irgendwie in die ganze Welt so bringen wollte mit Techno. Ja. Und natürlich irgendwie nach dem Mauerfall, ich habe diese Division-Platte dann so gedacht, okay, was machen wir denn jetzt mit Division? Die Platte haben wir in der DDR gemacht, aufgenommen und jetzt ist plötzlich Westen offen und die Jungs aus der Mega-Studio wollte unbedingt die Platte im Westen produzieren, zu Ende. Und dann haben wir dann ein Vielklangstudio genommen und haben wir dann die Platte im Westen produziert. Das war der erste Joint Venture Platte, so zwischen Ost und West. Und das war auch ein Abenteuer für alle, ne? Wie geht das? Weil wir hatten auch einen Mangel in der DDR, so gab es nicht so viele Instrumente oder was man gebraucht hat oder Synthesizer und so. Genau. Die haben so eine Schlagzeugmaschine, so eine Oberheim-Schlagzeugmaschine, was die Staatsballett von Friedrichstadtpalast irgendwie so genommen habe und für sich behalten habe. Ja, und wollten auch keine weggeben. Und, und dass du denkst du so, ich musste meine Schlagzeugmaschine nach Ostberlin reinschmuggeln, sodass wir dann das benutzen durfte. In so einer Sache. Und dann irgendwann, ich habe glaube ich erst drei Songs fertig gehabt, irgendwie von der Aufnahme, und dann der A&R kam zu mir und meinte so, ja, was machen Sie denn mit dem ganzen Geld, was du denn verdienen würdest? Ich meinte so, keine Ahnung, was für Geld? So, sie können das Geld aber nicht rausnehmen aus der DDR, dann müssen sie überlegen, was sie mit dem Geld machen wollen. Ich meinte, ich habe keine Ahnung, ein paar Schaubladen kaufen wahrscheinlich. Er meinte, komm, ich zeig's dir heute Abend. Und er nimmt ihn in sein Trabi und wir führen irgendwie nach Pankow und er sagte, ja, siehst du, das ist ein schönes, das Haus da, das ist das Haus, so ein kleines Haus war das. Dieses Objekt ist frei. Ich finde, wie die Objekt ist frei. Ja, sie können da das Geld investieren in so ein kaufstes Haus. Okay. Und ich dachte so, was? Ich wohne in einer 22 Quadratzimmer Wohnung in Kreuzberg mit Offenheizung und Außentoilette. Und irgendwie muss ich jetzt irgendwie so ein einzustehende Haus in Ostberlin kaufen und irgendwie in Ostberlin, nach Ostberlin umziehen oder was? In Volvograsse wohnen oder wie sieht das irgendwie aus? Ja, das war schon sehr, sehr abstrakt, ja. Aber die Mauerfall hat das denn verhindert.
Gott sei Dank,
dass dass ich jetzt eine Immobilie in der DDR besitze. Ja. Und das Leben ist einfach weitergegangen und wir haben die kleine Platte dann produziert im Westen. Ja. Und veröffentlicht. Ja.
Krass, cool.
Und du hast ja dann noch 1990 dein eigenes Label mit dem passenden Namen MFS gegründet. Aber
ja, das ist eine Sache so. Die Amiga, nachdem dass ich irgendwie zurück aus Rumänien kam, haben sie mir mit stolzen Freude erzählt, dass die Amiga aufgelöst haben. Ja. Und ich fand das total schrecklich da. Wie kannst du denn sowas machen? Okay. Ja, so, wir haben sie ausgelöst. Und dann, wir haben einen neuen Namen. Und, für den Label. Und das Label heißt Song. Ja. Mit Z geschrieben. Z. Ich meine, Song, wie schrecklich. Ja. So, was ist das für ein schrecklicher Name? So, ich meine, wieso nennst du dich einfach nicht Zoe?
Ja. Sony.
Und sie meinen, Sony, ja. Wieso ist es Sony? Ich habe versucht zu erklären, ja. So, im Westen wart ihr alle die Sonys. Ja. So, und wenn ihr das Sony nennen, kannst du mit Sony, ich habe sogar ein Logo gebaut, das sah aus wie Sony-Logo, aber mit einem Z. Und sie meinen, das ist auch kein Fall, das ist überhaupt nicht witzig. Ja. So, das geht gar nicht. Es bleibt bei Song. Ja. Und dachte ich mir so, Und dann irgendwie habe ich diese Idee irgendwie so, ich dachte, aber jetzt könnt ihr was Neues machen, was Modernes. was, ja, was gerade jetzt gerade das treibende Kraft ist in der Musikindustrie hier und Musikbusiness wird, ja, so Techno. Mhm. Kennen wir da gar nicht. Die einzige 12 Inch, die sie kannte, war der Sowjetunion Nationalhymne. Und ich habe gesagt, okay, so. Wieso machst du das nicht selber, wenn der so viel davon weiß? Ja, wenn ich die Infrastruktur benutzen kann, dann mache ich das. Ja. Dann habe ich dann mein Label gegründet, habe ich mein Label Mastermind It for Success genannt. So, in Englisch.
Ja.
Was heißt das? Ja, so kreiert für Erfolg. Ah, ja, das klingt ja gut. Ja. Aber ich wollte denen aber nicht erzählen, dass das heißt, wenn ich das auf Deutsch genannt hätte, ja, dann hätten sie das sofort abgekürzt. Und dann wussten sie sofort, MFS, nee, das geht gar nicht. Aber weil dieses Mastermind for Success hieß, haben sie das irgendwie, es war ein Englizismus oder sowas. Also, für die kann alle kein Englisch, aber es klang irgendwie interessant. Dann haben sie einfach das so akzeptiert, bis sie das, ich habe Posters gemacht, ja, und dann habe ich die Posters überall aufgeklebt und stand auf MFS, wir sind zurück. Und das eine von einer Amiga, oder Ex-Amiga hat das gesehen, was ist das? So, dann waren sie alle sauer. Ja, und dann musste ich dann so jede Abteilung gehen und erklären, was meine Absicht war mit diesem Namen. MFS. So, das Wahnsinn. Geht ja gar nicht. Ich dachte mir, hey, wenn die Kids irgendwie so zu Hause sind mit einem T-Shirt, wo MFS draufsteht, da würden die Eltern uns doch schon zucken.
Ja, ganz sicher, ja.
Und dann dachte ich mir auch so, wie will man überhaupt irgendwie eine Art so Aufmerksamkeit, also für so ein Label. Also was für eine Aufmerksamkeit will man haben? Also, dass die Medien irgendwie, ich habe ein Label gegründet, heißt wie so zwei Fische oder so, das interessiert doch keine Sau. Aber so, wenn du so, sobald das MFS nennst, dann wie sind sie hellhörig, ja? Das war so was, warum und weshalb? Ja. Und natürlich, das war genau meine Absicht. Ich meine, ich komme aus der Werbe, es war früher Werbegrafiker, ja, so, und deswegen habe ich ein bisschen Affinität zu sowas. Und das hat funktioniert, natürlich, klar.
Na cool. Aber dass sie dich dann auch gleich, dass du die quasi auch wieder ein bisschen für dich ausnutzen konntest, ist ja auch total abgefahren, dass das auch wieder so ein großer Zufall war, weil das Label wurde dann ja ziemlich erfolgreich. Ne? Erzähl mal, wie ging es denn so weiter dann?
Ja.
Ja, es war sehr schwierig am Anfang, sehr schwierig. Also so für West Bremen sein Label Low Spirit war ich dann plötzlich in Konkurrenz. Ja, so plötzlich, das war ganz schwierig.
Ah, okay.
Ja. Und wir haben alle möglichen Leute haben versucht, irgendwie so Steine in den Weg zu legen. Das war nicht so einfach, was so ein Label gründen. Aber irgendwann habe ich dann wie Jürgen Lahmann, der Frontpage Magazine gemacht hat, habe ich ihm gesagt, pass auf, wenn ich habe hier ein Label, ich habe hier eine Möglichkeit, irgendwie so Anzeigen zu schalten, du hast ein Magazin, so, deine Magazin lebt von Anzeigen, wenn ich keinen Vertrieb finde, dann kann ich keine Anzeigen schalten, aber so, hier ist die Möglichkeit, Anzeigen zu schalten, wenn du mehr einen Vertrieb findest, dann können wir da wie zusammenkommen, und am nächsten Tag habe ich einen Vertrieb gehabt, plötzlich. Und dann konnte ich dann anfangen, ich hatte eine Weile gedauert, ich habe das Label 1990 gegründet, Dezember 1990, und irgendwie erstmal, als ich das erste Platte in den Leben stellen durfte, war es schon irgendwie so, also Mai 91 oder so. Ja.
Wahnsinn.
Aber das Label hatte ich schon vorher angefangen. Und natürlich irgendwie so, ich habe dann irgendwann gedacht, irgendwie so, ich will nicht das Gleiche machen wie Westbam oder die anderen. Ich will eigentlich schon eher mehr so diese Euphorie und Glücksgefühle und dieser Feeling, was die Leute irgendwie auf die Tanzfläche haben. Ich will, dass es irgendwie transportiert wird in der Musik und ein bisschen mehr so melodisch. Meine Freunde aus England, die konnten ja überhaupt nichts damit anfangen. Weil du musst vorstellen, zu der Zeit war England voll in Rave-Mania, so mit so Happy Mondays, Spiral Carpet, Stone Roses und so eine Band.
Mhm. Ja.
Und Techno konnten sie überhaupt nichts verstehen. Gar nichts. Und die haben auch keinen Mauerfall gehabt. Die können das gar nicht verstehen. Klar. Und ich habe meine Freunde, die haben Techno gar nichts verstanden. Die meinten so, ja, wo ist denn Melodie? Und dachte ich mir, okay, die brauchen so ein bisschen so was die fängt, also eine Hookline, irgendwas, was die Leute irgendwie verstehen können. Und habe ich dann diese Idee, so eine Art so euphorische, eigentlich chillige Musik zu machen. Aber mit so eigentlich Tangerine Dream mit einem Dancebeat unter. Und so, und dann irgendwie mit so Hauch Wagner, das Dann dachte ich mir, das muss man die Emotionen spielen mit einem Ecstasy Kid, weißt du, so, ja. Da muss man ein bisschen mit das hoch und runter. Ja. Und dann habe ich dann irgendwie gehört, dass Cosmic Baby ein Label sucht und ich kannte Cosmic und habe ich ihn gefragt, das ist meine Idee. Mhm. Kannst du das interpretieren und irgendwie das draus machen? Und dann hat Cosmic dann seine Interpretation von das, was ich ihm erzählt hat, hat er so eine Art Transplatte gemacht. So.
Ja,
und okay, das ist seine Interpretation von meiner Vorstellung. Ist nicht genau das, was meine Vorstellung war, aber es fand ich so genauso interessant. Und das habe ich dann einfach weiterlaufen lassen. Und dann kam dann anderen Mike van Dijk und dann später dann Paul van Dijk und dann ging's hoch. Und dann irgendwann hat Cosmic so gedacht, ich kann das besser alleine machen und ist dann nach den MFS verlassen.
Ja.
Und ist zur BMG gegangen, zur Major Firma. Die alles Mögliche versprochen haben. Aber was sie nicht versprochen haben, ist, dass sie ihn verstanden haben.
Ja.
Und wie man mit in seine Musik umgeht und so.
Ja.
Und Paul van Dijk kam und hat in seine Fußstapfen irgendwie so seine Partner übernommen. So.
Mhm.
Aber Paul van Dijk war aber zu der Zeit aber kein Musiker, keine Platte gemacht oder so. Hat nur Visions of Shiva mit Cosmic zusammen gespielt. Oder eher beraten. Und ich habe ihn zusammen mit Johnny Klimek von Effective Force, er hat ein kleines Studio in Schöneberg, und hier habe ich die beiden dann zusammengebracht. Und dann hat er dann die Platte, so eigentlich seine erste Platte zusammen mit Johnny Klimek gemacht, und ein paar Songs hat er bei Woof gemacht, der unser Nachbar war, wo unser Büro war. Mhm. Und so ist dann seine Karriere dann gestartet, ja.
Ja, aber da sieht man wirklich häufig, ne, bei Künstlern, die dann zu großen Major-Firmen gehen und dann da einfach entweder überhaupt nicht verstanden werden oder einfach auch gar nicht beachtet werden. Oder
das ist einfach nur die Leute, die für den Label vielleicht als A&R arbeiten, gucken nur auf die Zahlen und gucken auf die vielleicht die Prognosen oder so. Und dann in dem Moment, wo das Ding vielleicht erfolgreich ist, dann werden sie von einem anderen Label irgendwie so headhunted, irgendwie so weggenommen, und dann plötzlich kommt ein anderer A&R, der die Band gar nicht leidet, und dann fällt das auf die Fresse. So.
Genau,
oder die verstehen das generell von vorne weg nicht. Ne?
Genau. Du hast ja auch bei diesen großen Firmen irgendwie, da weißt du ja nicht, wenn du den Vertrag unterschreibst, weißt du ja nicht, ob die Leute, die mit dir verhandelt haben, überhaupt noch da sind, wenn du dann nachher wirklich arbeiten möchtest. Ne? Also das ist ja Wahnsinn. Und deswegen bin ich da auch wirklich kein großer Freund von.
Erzähl doch mal, jetzt sind wir schon ein bisschen weitergegangen in der Zeit mit Techno und so. Was ist denn aktuell für dich so musikalisch gesehen oder allgemein der heiße Scheiß sozusagen? Ist da irgendwas, was dich nach Techno nochmal so geflasht hat irgendwie? Oder ist es dann auch schwierig, ne? Du hast zweimal krassen Zeiten erlebt irgendwie.
Ja, so für mich war das Techno eigentlich so bis, sag mal, 1900. So, das hat sich dann natürlich so in zwei Spalten so gedriftet. Ja, eine Seite war diese Trance-Zeugs, was ich eigentlich angefangen habe, wurde immer kommerzialisierter und immer so Trance by Numbers, irgendwie so wie so Normalkasten. Irgendwie so, das wurde irgendwie so immer mehr banal und belanglos, ja, so. Und Techno wurde immer minimaler und immer so back to the roots,
ja,
und so,
ja.
Nur so ein Hi-Hat und so ein Kickdrum und so. Und ich habe gesagt, so, ey, das, was eigentlich uns zusammengebracht hat und was uns eigentlich da zusammengebracht hat, damals in 1990, war die Tatsache, dass wir alle auf so gleichen Sachen getanzt haben, auf die gleiche Drogen getanzt haben.
Mhm.
Und dass die Leute eigentlich einfach, es war so ein sehr sexuelles Ritual, dieses Tanzen. Ja, es ist einfach das, was die Leute vergessen. Das ist ein sexuelles Ritual.
Mhm.
Und ich habe gedacht, okay, gut, ich habe einen ungarischen Künstler namens Corvin Dalek. Hab ich ihn kennengelernt irgendwie in der Tschechoslowakei. Mhm. Und habe ich ihm dann irgendwie kam nach Berlin und hat für mich dann bei MFS gearbeitet, und habe ich mit ihm dann eine neue Form von etwas sexuellerer Musik gebaut, und wir haben das genannt Wet and Hard, also nass und hart. Ja.
Mhm.
Und wir haben dann irgendwie die ganze Welt bereist mit dieser Musik, nur in Deutschland nicht, weil die haben uns gehasst, ja, dass wir was Neues machen wollten.
Yeah.
Okay. Aber wir haben das gemacht.
Wann war das ungefähr, so zeitlich, dass man das ungefähr so einordnen kann? Wann war das so? Welche?
Wet and Hard haben wir 99 angefangen.
Okay.
Und das ging bis, Corvin hat gesagt, so wie bis 2007 hat er dann irgendwie aufgehört, aufzulegen und hat gesagt, ich lege nicht mehr auf und ist zurück nach Ungarn gegangen zu der Zeit. Und und dann habe ich dann gedacht, okay, gut, dann gehe ich zurück ins Studio und mache ich einfach einen Produzent. Aber so dieses Wet n Hard Zeit, wir waren überall, wir waren auch in China gewesen, wir haben so mehrere Tourneen in China gemacht, wir waren sehr oft in England gewesen, überall in Europa, Südamerika, Mexiko, mehrmals, irgendwie USA, tausendmal. Das war überall irgendwie interessant für die Leute, weil es irgendwie so eine ganz andere, es war nicht Techno, es war auch nicht Trance, es war auch sehr, sehr treibend, aber es war sehr sexuell, ja. Und das fand ihr, und wir sind besonders gut angekommen in so sehr hardcore christliche Länder.
Okay, krass.
Oder religiöse Länder.
Überraschung.
Wo Sex ein bisschen wie unterdrückt wird, ne, so ja. Irland oder so, oder und China, ja, so, und aber es kam super gut an. Und dachte ich mir, es ist etwas, was immer noch fehlt in der Musik, in vielen Teilen, das ist die Sexualität. Und es ist bei mir noch nicht aufgegeben worden, diese Art von Musik zu machen. Aber ich mache das in meine jetzige Form von Musik. So. Ja. Ich bin irgendwie so, als nach Covens Rückkehr in ein normales Leben, ich bin zurück in das Studio gegangen und da habe ich angefangen zu produzieren und so Remixe zu machen. Und ich habe am Anfang irgendwie mit Blank & Jones, die wollten von mir so eine Oldschool Remix, so wie Shark Vegas klingt, irgendwie so die Unbekannten. Ja. So. Mhm. Und ursprünglich wollte ich das ja gar nicht machen. Mhm. Ich dachte mir, oh, ich war schon da, ich will das nicht mal machen. Vocal Music mit Vocals und so, Gesang. Aber sie haben mich überredet. Dann habe ich das dann gemacht und es hat irre viel Spaß gemacht.
Ja.
Und dann kam eins nach dem anderen, ne, so The Cure und irgendwie so Pet Shop Boys und was weiß ich. Und dann hab ich für Blank & Jones dann mit denen, habe ich gesagt, komm, ich mache irgendwie alle eure Vocal Tracks, baue ich dann um in meinen Stil. Und dann hast du so eine Art, so eine Retro-Platte, so, die eigentlich keine Retro-Platte ist.
Genau.
Und dann fing's an. Und dann habe ich irgendwie so für alle möglichen Leute so. John Fox dann kam zu mir und hat mich gefragt, ob ich einen Pass machen wollte. Ja, also John Fox hat dann noch nie jemand irgendwie gefragt, ob er erlaubt überhaupt einen Pass anzufassen.
Natürlich.
Aber er fand das, was ich gemacht habe, gut und wollte unbedingt, irgendwie, dass ich das mache.
Cool.
Dann habe ich dann so einen Underpass. Ist alles auf YouTube, kannst du.
Ah, hier muss ich echt noch mal ein bisschen nachschauen.
Ja. Cool. Wir verlinken das dann alles, genau. Ja.
Und jetzt, was ich jetzt mache?
Genau.
Also, ich mache, ja, also, eigentlich ist das retro-moderne Musik, kann man sagen. Es hat noch eine Art Hauch Nostalgie aus der Vergangenheit, aber das ist mit die Sounds von gestern und heute und was weiß ich. Ich habe jetzt gerade in Mai habe ich veröffentlicht ein Album zusammen mit einer Sänger aus Litauen, Alanas Chosno heißt er. Und das hat irre viel Spaß gemacht, diese Platte zu machen.
Das habe ich mir auch mal angehört, das ist großartig.
Ja. Danke, ja.
Ja, das ist Wahnsinn.
Wir machen eine weitere, noch eine, wir machen eine neue. Ja.
Das heißt, du hast dein Label, das hattest du eigentlich aufgelöst oder hattest damit aufgehört und hast es jetzt wieder reaktiviert für diese neuen Projekte?
2008 habe ich mein Label MFS habe ich aufs Eis gelegt.
Ja.
Ich habe gedacht, so, ich finde keine neue Inspiration von der Musik. Die Leute, die machen alle das Gleiche. Das ist irgendwie so nichts, wo ich sagen kann, das ist interessant oder so. Sicherlich, es gibt interessante Musik, ist das nicht, aber nicht unbedingt das, was ich irgendwie mich getrieben. Ich wollte nicht einfach nur bloß einfach so ein Stück, die fertig ist, einfach kaufen, sondern einfach, ich wollte einfach, dass man ein was entwickelt. Und das, ich dachte, ich habe genug entwickelt und für anderen Künstler irgendwie meine Zeit gegeben. Ich will für mich selber was machen jetzt endlich. Ich habe so seit 1989 habe ich keine Musik mehr gemacht, muss man vorstellen. So bis 2008 eigentlich. Ich war mal im Studio und ich habe Calvin Daleks Platte produziert. Aber eigentlich wirklich als Musiker habe ich nichts gemacht. Wirklich. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich selber. Und dann habe ich dann angefangen und dann bin ich dann, wie gesagt, nach China gefahren und habe ich diese Band Stolen auf dem Festival gesehen.
Ja.
Und zum ersten Mal seit Jahren, das hat mich so einen Kick gegeben. Ja? So, diese Band war sowas von fantastisch.
Ich muss gestehen, ich kenne die gar nicht. Was machen die? Beschreib mal.
Das ist so eine Art Techno-Rock mit chinesischer Einfluss, kann man sagen. Ja?
Ah, okay.
So, das ist so ein Dark, ist schon sehr dunkel.
Das ist immer gut.
So sehr dark, so, Ja, so die tragen sehr gerne schwarz, alle. Ja. Und wir haben einfach uns auf Anhieb einfach sofort verstanden, eigentlich. Mhm. Und sie haben gespielt und ich musste nach denen auflegen. Ich dachte, wie geht das denn? Die sind die Hauptact, die sind total großartig. und ich habe gesehen, wie in China, so in China hat nie wirklich eine eigene Szene gehabt. Also wir kennen die Szenen aus Japan, wir kennen Szenen aus Amerika, England, Holland, was weiß ich, aber China ist nicht bekannt für die musikalische Seite von China. Mhm. Und ich dachte, zum ersten Mal sehe ich eine Band, die das verkörpern. Ja, so sie singen zwar auf Englisch, so dass sie eine internationale Plattform haben, bessere, breitere, dass sie ihr Message besser rüberkriegen. Aber die Tatsache, dass sie einfach so fantastische Musiker sind, also sie sind jung und die spielen zusammen, seit ich 15 sind. Und die sind echt super. Und ich habe dann einfach mit denen gequatscht. Wir waren dann zusammen im Studio in China. Und ich habe mit denen so ein Demo gemacht und dann bin ich nach Berlin zurück und dann haben sie dann gesagt, kannst du dann das Demo ein bisschen abmischen und so? Und dann habe ich, okay, gut, ich mische das ein bisschen ab. Nicht wirklich, so dachte ich mir, es ist ein Demo. Mhm. Ja. Und dann haben sie dann das veröffentlicht in China. Ja. Und in China gibt es so eine Art Rateskala, so alles wird so geratet, ja, so von 1 bis 10. Ja. Mhm. Niemand schafft 10, aber dieses Demo, was wir rausgebracht haben, hat auf ihre rechte Skala 9,8 erreicht.
Krass.
Und dann haben sie gesagt, ja, wir wollen unsere neue Platte machen, unsere LP machen mit dir. Mhm. Die sind dann nach Berlin gekommen. Ja. Die haben in Berlin irgendwie, haben sie die Platte dann mit mir aufgenommen. Mhm. Habe ich das dann produziert und dann gibt's so die Resonanz war echt wirklich so überraschend gut. Ja, die Leute, und da dachte ich mir so, was macht ihr denn mit der Platte eigentlich? Und sie meinen, ja, wir werden das veröffentlichen in China. Hm. Also Digital Download, ja. Okay. So, Streaming. Ja. Ich meinte, ja, was ist mit der Rest der Welt? Ich meine, wir haben ja viel Zeit verbracht und irgendwie, es wäre schade, wenn kein anderer das hört außerhalb von China.
Genau.
Yeah. So, und da habe ich gedacht, so welche Label könnte dann in Frage kommen und so. Wer würde diese Band verstehen und ihre Absichten verstehen und ihre Träume verstehen und so. Hm. Und die als Menschen sowieso. Ja. Und dann dachte ich mir, dann mache ich das selber auf MFS. Und dann würde ich reaktivieren MFS. Ja. Ich habe ein neues Band und hier eine neue musikalische Stilrichtung letztendlich, weil es eigentlich ist eigentlich Techno-Rock-Musik, ja, wenn man das so haben will. Ja, so ist es technoartig, aber auch gleichzeitig rockig.
Genau, die haben auch einen Schlagzeuger. Ne? Ich habe mir das mal angeschaut. Da gibt es ein paar Videos auf YouTube und es ist wirklich neu auf jeden Fall. Neu und wirklich cool. Yes. Also sehr, sehr
gut. Es war was anderes, ja. So. Ja. Und dann habe ich den, ich war mit Bernard Sumner, Sänger von New Order, war ich in Polen gewesen, auf einem Seminar, und dann irgendwie, er meinte, was machst du jetzt gerade? Und ich meinte, ja, ich habe gerade eine Platte von so ein paar jungen Chinesen produziert. Und was? Kann ich das hören? Habe ich ihm das gegeben? Und dann hat er letztes Jahr sie eingeladen, dass sie als Support von New Order auf ihrer Europa-Tournee begleiten.
Ja,
und dann um diese Zeit, letztes Jahr waren wir mit New Order auf Tournee. Wir waren in Paris, wir waren in Brüssel, Amsterdam, Prag, Berlin, München,
Wahnsinn.
Und dann sollten wir nach Japan, dieses Jahr im März wollten wir auch mit New Order nach Japan. Aber natürlich, dann kam der Coronavirus und das hat alles dann verhindert.
Ja.
Wir geben nicht auf, ne? Mhm. Wir werden warten, bis es irgendwie möglich ist, das zu tun, und dann werden wir das dann natürlich machen, irgendwann. Aber da schien er jetzt gerade wieder eine zurückgekehrt zur Normalität. Jetzt sind Stolen jetzt gerade auf Tournee in China. Okay. Und die haben letzten Samstag so ein fantastisches Konzert gegeben, irgendwie in Shanghai mit der Perlturm, also Pearl Tower, und diese Insel da an der Bund irgendwie als Backdrop, als Kulisse. Ne?
Krass.
Du musst Fotos gucken auf YouTube, auf Internet von denen.
Ja.
Sieht total geil aus, ne? Und natürlich irgendwie so die Band durch diese Tour mit New Order haben einen ganz anderen Status jetzt erreicht in China.
Ja.
Und dann sind der Hoffnungsträger vielleicht so für. Und die sind jetzt letztendlich der bekannteste Band aus China. Ja, weil wenn man so Leute kennt, die gesehen haben hier im Westen, die sind echt gut abgeschnitten. Ne?
Ja. Krass, cool.
Und jetzt geht's weiter. Und jetzt gerade habe ich gerade einen Remix von New Order gemacht.
Mhm.
Für ihren neuen Single.
Mhm.
Und ich habe gerade so für, also während der Corona-Zeit habe ich irgendwie so ein paar Sachen gemacht für eine Band aus Holland, Birmingham Electric heißen die, habe ich ein paar Songs mit denen gemacht. Okay. Und dann habe ich für eine mexikanische Band, die in Hongkong, so, die kommen nicht aus Hongkong jetzt gerade raus, die sind da fest, aber die sind aus Mexiko.
Seit
ich habe für sie, für die, ja, schon eine Weile jetzt inzwischen, also schon fast ein Jahr. Ich habe mit denen, für die, die heißt Dear MX, habe ich einen Song mit denen gemacht, also Remix für die gemacht. Und dann auch von der deutschen Band Cemetery Sex Fairies habe ich einen Song gemacht, Tanzerline heißt das. Okay. Und das hat total Spaß gemacht. Und die, naja, so, es geht weiter. Also, und ich mache jetzt gerade eine neue, stelle neue Platte zusammen mit Mixe, was ich gemacht habe von anderen. Okay. Ein paar eigene Tracks natürlich, aber so, aber mit meiner Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern, so. Junge Künstler, unbekannte Leute, sowohl wie ein paar Leute, die man schon kennt.
Ja, cool. Du, ich habe noch eine Frage jetzt aus dem Kontext gerissen, jetzt aus dem aktuellen, aber die zwängt sich quasi auf. Du hast zwar gesagt, damals in der Zeit wusstest du ja nicht, dass aus den ganzen Leuten mal was wird, aber gibt es irgendjemanden, den du gerne mal kennenlernen würdest, den du in deinem Leben noch nicht getroffen hast?
Jimi Hendrix.
Ah, das wird schwierig. Okay, also nur die Toten, quasi alle Lebenden hast du schon kennengelernt.
Nein, sicherlich. Ich weiß, es gibt ein paar interessante Leute, ja, sicherlich, gibt es ganze Menge. Also ich habe neulich irgendwie so eine Band getroffen, die kommen aus ja, Westdeutschland sozusagen. Und die sind auch sehr, also ich finde, dass die Art von Musik, was die machen, ist ein bisschen eigentlich erinnert man ein bisschen an DAF teilweise, okay, sehr elektronisch, also Ruhr Oberkampf heißen die. Ruhr Oberkampf, die sind echt gut. Die sind neu und die sind gut. Natürlich gibt es auch ein paar anderen. Aber bekannte Leute, natürlich ist das irgendwie schwierig zu sagen, also wer mit wem ich arbeiten will. Also so, ich manchmal denke ich mir so, Weekend ist interessant, was man vielleicht daraus machen konnte, vielleicht so. weil er hat auch diese 80s Feeling in seiner Musik,
das stimmt,
immer.
Ja.
Ja, aber ich stehe auf eher dunkler Seite. Und er hat auch eine Portion Dunkelheit in seiner Musik und das finde ich gut, ja. Aber es gibt einige, ja, bestimmt.
Die Leute werden erst bekannt, wenn sie dich getroffen haben, quasi.
Genau.
Ja, vielleicht, ja.
Schleim. Gut.
Wir haben noch von einem Hörer eine Frage. Und zwar, die Nina wollte von dir noch wissen, ob du, wenn du heute auf deine Anfangszeit in Berlin, so, also die Zeit, in der der Film B-Movie spielt, zurückgibst, ob du persönlich oder musikalisch heute irgendwas davon vermisst?
Ob ich das vermisse? Irgendwas von der Musik? Also eigentlich schon.
Ja, persönlich oder musikalisch, also entweder so ein Gefühl, was es damals gab, das ist ja jetzt wirklich anders, ne?
Ja, sicherlich, ja, klar. Ja. Ich bin eigentlich kein Nostalgiker, ehrlich, muss ich sagen. Also ich sehe immer vorwärts und nicht unbedingt hinten. Aber natürlich durch diesen Film B-Movie bin ich gezwungen worden, nach hinten zu gucken und zu sagen, okay, gut, das gab es auch einige Sachen, die eigentlich interessant und gut waren. Die Musik war, also in der 80er waren die Musik irgendwie ein bisschen, sag mal, es war schon neu, ja. So, es gab immer Neuland, es war immer neu. Ja, so, man konnte sich irgendwie wagen, Sachen, die man sonst nie wagen würde und heute erst recht nicht wagen würde. Ich meine, wenn man so manche Platten von damals hörst, dann denkst du so, Mensch, irgendwie, wie? Es klingt wie ein Demo. Ja. Aber es war zu der Zeit innen, neu und frisch. Und wir hatten keine Grenzen und das war, wir haben uns keine Grenzen gesetzt und das war eigentlich erfrischend. Und ich finde, dass die Musik zu Teil ist immer so sehr in Spalten geworfen. Also für mich, meine Musik, was ich mache jetzt heute, ist alles Mögliche. So, ich hab in meiner Musik Jazz sowohl auch wie Rock, so Gitarren, so wie Synthesizer, Techno. Ich pack alles, was in meinem Leben mich beeinflusst hat, in einem Stück, ja. Also, und mal ist es so, mal ist es so. Mal ist es schnell, mal ist es langsam. Mal ist es dunkel, mal ist es nicht so dunkel.
Ich fand cool, weil du hast gerade gesagt, du bist nicht so der Nostalgiker. Das hast du gerade übelst cool bewiesen, als ich dich nach irgendwelchen Größen gefragt habe und du als erstes doch wieder von einer neuen Band erzählt hast und so. Das ist eigentlich total genau. Cool, also abgefahren, fand ich jetzt sehr interessant. Das, aber auch logisch, wenn man deine Zeit so verfolgt.
Ich habe das Glück gehabt, diese Bands zu sehen damals, weißt du, so ob das Black Sabbath war, 1973 war, oder Hawkwind oder sowas, 70er Jahre Bands oder so, oder irgendwie Oasis oder so, alles mögliche in dazwischen, ja, so Kraftwerke, Anfang 80er zu sehen.
Ja, cool.
So alle diese Dinge habe ich gesehen, weißt du, so für mich, ich fühle mich so geehrt, dass ich David Bowie gesehen habe, so ein Ziggy Stardust.
Ja, gut, dann fehlt einfach keiner, das stimmt, ja. Hast du jemals gedacht, wieder nach England zurückzugehen? Oder also so mit dem Mauerfall oder so? Ja, gut, du hast ja gesagt, da kam gleich Techno oder sowieso nicht. Nee.
Nee, nicht einen Tag habe ich das bereut, hierher zu kommen. Und für mich ist Berlin immer noch eine sehr aufregende Stadt, ja, trotz der Situation, was wir jetzt befinden. Jetzt. Aber ich sage so, okay, gut, es war nicht schön und alles, aber die Tatsache, dass es einfach ein bisschen so, wie kann man sagen, den Weizen von den Streuen ein bisschen so trennt, ja, so die Leute, man muss adaptieren und man muss durchhalten. Mhm. Schwere Zeiten, die Leute haben das einfach viel zu gut gehabt, ganz ehrlich, ja. Alles war schon alles geregelt, alles war schon so, wie es sein soll und so, alles war perfekt und plötzlich irgendwie so kommt irgendwie einen, wirft irgendwie den Spanner im Werk und so und dann plötzlich ist es irgendwie so weg, ja, diese Wohlbefinden, ja, so und ich finde, das ist irgendwie so dieser Struggle, die man jetzt irgendwie so, dieses Kampf, der uns bevorsteht, sollen wir davon irgendwie was lernen und sagen, so, ja, die Techno-Zeit ist jetzt endgültig jetzt vorbei für den Moment, ja, so Techno ist clubmäßig, wir müssen uns umdenken, die Leute wollen Musik hören, die wollen Musik Wörter hören, weil die Musik damals mit Techno war voiceless, also da war keine Stimme, da war kein Gesang. Genau. Nur das Ding ist, war das mit der die Leute jetzt, die sind inzwischen die haben durch das Internet haben sie Englisch gelernt, kann man sagen. Mhm. Ja, so. Und die haben jetzt eine Stimme. Mhm. Ja, so vor 30 Jahren die Leute kannten kein Englisch, aber jetzt inzwischen die Leute, die jetzt 20 sind, die können Englisch und die können auch Internet und so und jetzt haben sie eine Stimme und jetzt wollen sie ihre Stimme erheben. Und ich finde, dass ich habe eigentlich gehofft auf diese 20er Jahren in den 21. Jahrhundert, dass es eine Art so Revival von den 20ern aus dem 19. Jahrhundert war, so dass man so eine Roaring 2020s hat, ja, so wo man so durch den Zweiten Weltkrieg, also Ersten Weltkrieg, irgendwie entstand irgendwie so ganz neue Impulse nach dem Krieg. So neue Musik, neue Styling, neue Kleider, nur alles so war neu, Filme, alles, was wir kennen aus der Weimarer Republik. Und ich denke, dass wir sind in so einer Situation jetzt gerade, wo wir müssen uns umdenken und wir müssen einfach so sehen, die Musik, die Instrumente sind noch nie so billig gewesen. Also Behringer Synthesizer für 200 Euro, das Schlagzeug, so Drum Machines wie für Next to Nothing. So, das ist erstens eine Sache. Man kann alles mischen. Es gibt keine Grenzen, es gibt auch keine Regeln. Genau. Und wir sollen uns nicht irgendwie diese Regeln immer so, es muss so sein. Also das ist, was ich muss sagen, ich hasse das an so eine Sachen so wie Spotify oder so, wo die Grenzen setzen, die Regeln setzen. So Musik und Kunst hat ja keine Regeln. Ja? Es muss nicht so sein. So sein. Der Bassdrum muss nicht immer so vier Takte vorne weg haben oder sowas und nicht unbedingt. Ja? Es kann beginnen, wie es will und wie es sein muss. Ja? Und es muss aus dem Herzen kommen und nicht irgendwie aus von irgendwelche YouTube-Tutorial, die sagt, die befehlt, wie es sein muss. Ja? Ja. So sehe ich das damit.
Auf jeden Fall. Ich habe letztens gerade irgendwie so eine Werbung bekommen, wo du deine Songs für Spotify Playlisten analysieren kannst, und wir sind komplett durchgefallen.
Ja, sehr gut.
Immerhin. aber das ist doch absurd, oder? Also ich meine, jetzt dann sagen sie dir, ja, okay, du musst da und da noch irgendwas an deinem Song ändern, damit du von irgendeinem Idioten in die Playlist kommst oder so, wo ich dann sage, ja, aber dann ist es gar nicht mehr das, was ich machen möchte, oder was? Das ist doch Bullshit. Nee, irgendwie.
Keine Kompromisse machen.
Also genau. Ja, eben, das ist halt irgendwie, ja, ich glaube, nur so kann es überhaupt gehen.
Ich gehe davon aus, so, wenn ich Musik mache, würde ich diese Platte kaufen wollen, wenn ich das irgendwie von jemand anders hören würde. Genau. Ja, und wenn ich das selber nicht kaufen würde, dann würden sie das nicht veröffentlichen.
Genau. Ja.
Sollte man eigentlich meinen, dass das für alle Musiker gilt, war. Das eigentlich, aber.
Ja.
Man wünscht sich das.
Ja. Aber eigentlich ein cooles Schlusswort, war, oder? Gibt es noch Fragen hier
offen? An sich total irgendwie. Also die anderen Fragen von unseren Fans oder von unseren Hörern haben wir im Prinzip im Gespräch schon alle aufgearbeitet. Nee, toll. Also ich würde sagen, wahnsinnig tolle Folge. Wahnsinnig interessant, mit dir zu sprechen. Das ist wirklich eine große Ehre, dass du mitgemacht hast.
Ja, super cool. Auch, dass du wirklich einfach so viel losgeplaudert hast. Das ist natürlich super cool. Also, dann kann man einfach ein bisschen zuhören, und also vielen, vielen Dank.
Genau.
Auch, dass du dich gemeldet hast nach diesen
irgendwelche Fragen.
Wie bitte?
Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mir jetzt die Fragen stellen.
Ach, ich will jetzt auch nicht so dieser ewige Nostalgiker sein. Das meiste hast du tatsächlich schon beantwortet, und vor allem in deinem Film, der beantwortet auch schon ziemlich viel, so. Also es ist.
Das stimmt.
Ja. Nee, also.
Ja. Du kannst ja nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, zu den Konzerten in Berlin kommen, wenn du Lust hast. Da können wir ja nochmal beim Bier weiter.
Genau. Ja, natürlich, klar. Wenn es so weit ist, dass man das machen kann, und das ist so weit geht. Ja,
wir haben jetzt, glaube ich, zum nächsten Album irgendwie so eine Corona-konforme Konzert im Kesselhaus tatsächlich, mit nur 110 Leuten. Vielleicht hast du ja Lust, da sage ich dir dann nochmal Bescheid.
Ich muss sagen, ich vermisse weggehen, ich vermisse Clubs und ich vermisse irgendwie so Konzerte. Es ist so schon schwierig. Ich meine, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das nicht habe. Ja
krass, ne?
Ich habe das irgendwie schon so, meine ersten Konzerte waren wirklich in die 70er Jahre, so Anfang 70, so. Das ist etwas, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, irgendwie dieses Live-Konzert-Geschichte. Sowohl als Mitpartizipant irgendwie auf der Bühne, sowohl irgendwie als Soundtechniker oder irgendwie als Zuschauer. Alles, was ich gesehen habe in meinem Leben, der hat mich geprägt und so mich beeinflusst. Und das jetzt nichts zu haben, ist schon schwierig. Ne? Ja. Und so eine Band wie Stolen zum Beispiel, die waren 8 Wochen oder so in Lockdown in Chengdu. Und die durften nicht irgendwie raus, die durften nicht zu ihren Proberaum oder sonst was. Und das allererste, was sie gemacht haben, nachdem dass sie frei geworden waren, 2 Tage später haben sie ein Online-Konzert gegeben für die Fans, die alle auf sie gewartet haben, weil die haben eigentlich schon China-Tour geplant und plötzlich irgendwie so konnten sie das nicht, und so haben sie dann ein On-Air Live Konzert gemacht, und 650.000 Leute haben das geschaut.
Das ist ja krass.
Und das nicht nur in China. Das war, weil ich habe das irgendwie so auf Facebook gepostet, dass die das machen werden. Und dann Leute sogar in den USA und irgendwie so in Mexiko, die haben das irgendwie zugeschaut, live. Wahnsinn. Und es war schon geil, es war, die haben echt wirklich sich Mühe gegeben. Wie stellt man sich vor, so eine Konzert, im Internet, man hat kein Publikum, man hat kein Feedback. Man weiß gar nicht, ob das irgendwie gut oder nicht ankommt. Aber die haben sehr, sehr, sehr gut gemeistert. Und das habe ich auch online gestellt. Das kann man gucken, das Konzert. Ja. Das ist von der Konzert vom März. So Online-Konzert vom März. Ja. Live in Lockdown oder so habe ich genannt.
Ja, werden wir alles verlinken in den Shownotes hier. Eine Frage habe ich noch. Ist denn der Brexit wird dich wahrscheinlich auch irgendwie relativ treffen, oder bist du inzwischen eingebürgert hier? Bist du
EU? Ich bin schon eingebürgert.
Ja?
Ich bin schon eingebürgert.
Dann bist du ja relativ.
Das war schon eine Terror, du, das sag ich dir. Also natürlich, klar, man denkt nicht, dass die Leute so doof sein kann. Aber am Tag danach, nach der Ergebnis, bin ich zum Bürgeramt gewesen und habe ich mir den Antrag gestellt.
Krass, kenne ich allerdings tatsächlich auch einige Briten, die das dann auch gemacht haben, die
alleine, okay, gut, das alltägliche Leben wird das schon beeinflussen oder so.
Ja.
Wenn man so, sag mal so, Blattsalat aus Spanien und Tomaten oder sowas, oder so Olivenöl oder sowas, wie so für Alltagsgebrauch, ja, das wird schon beeinflusst. Aber so eine Sachen, zum Beispiel Bands, Touring-Bands, so ja, Platten, wenn zum Beispiel, wenn du jetzt eine Platte aus England verschicken lässt, dann ja, musst du Zoll zahlen, wenn genau, du nach Deutschland antanzt, genauso ja, wie aus Amerika oder so. Ja. Oder wenn du so eine Band bist, dann musst du eine Karnet ausfüllen.
Genau.
Ein Karnet ja, ist eine so eine Art Zollerklärung.
Ja.
Und darin musst du jedes Kabel aufschreiben genau, und jede ja, Batterie, was du damit
wenn du in die Schweiz willst. Ja,
so und so eine Sachen. Ja. Das genau, so wie früher in den ja, 70er, 80er.
Genau.
Ja? Diese Carnet-Geschichte war nur mit Mauerfall weg. Ja, mhm, so vor also erst, glaube ich, so seit 94 oder so. Mhm. Vorher musste man immer eine Carnet ausfüllen.
Ja,
und das wird wieder zurück zu diesen Zeiten. Also ich finde das sehr traurig für alle meine Freunde, die in einem Musikbusiness sind, dass Großbritannien irgendwie diesen Weg geht. Ja. Würden Sie sehen, was passiert jetzt demnächst.
Ja. Sehr genau, traurig.
Ja, ja. So, jetzt aber haben wir sollen doch eigentlich nicht auf diese dunkle, genau, traurige Kapitel schließen, weil ich ja, finde, dass wir so einfach vorwärts schauen und sehen, was wir jetzt in die Zukunft machen kann. Ja, so, weil sicherlich, wir haben jetzt gerade keine Konzerte, aber genau, ich freue mich wirklich auf das erste Party, wenn es möglich ist, dass wir eine Impfung haben dagegen, der Coronavirus, ja, und wir wirklich frei bewegen können und uns alles,
genau,
alles wie Normalität irgendwie einkehrt. Ja. Ich freue mich auf diese allererste Party, was dann gibt, wo wir alle zusammen sein können und das irgendwie endlich feiern kann.
Ja.
Und ich hoffe, dass ich auflegen kann, natürlich, klar.
Ja.
Aber so, ich finde, das ist einfach es wird eine riesengroße Feier sein und wir können uns froh sein, dass wir das durchgestanden haben. Ja. Und wir können uns froh sein, dass die Musik, die kreiert wurde in dieser Zeit, auch irgendwie, dass eine neue Kapitel schreibt für junge Leute, die sich irgendwie jetzt sagen, so, ich möchte eine Band gründen und so. Und jetzt sind die, wir haben keine Grenzen mehr. Und wir sind grenzenlos und wir können jetzt in die 2020 wirklich daraus machen, Roaring 2020, ja.
Ja.
Mhm. Sollen wir auch machen.
Ja.
Machst du mit?
Ja, genau. Ja.
Sind wir dabei.
Sehr gut.
Sehr nachdenklich zum Schluss. Cool, ja.
Ja, ja, aber sehr hoffnungsvoll auch. Also insofern Wahnsinn. Lieber Marc, vielen, vielen Dank,
ja,
dass du mitgemacht hast. Das war wirklich großartig. Herzlichen
gerne,
Dank. Wir sehen uns hoffentlich irgendwie auch mal in echt.
Ja, mach das mal bitte. Das wäre total cool.
Gelegenheit.
Klar, klar.
Und dann, genau. Dann können wir dann auch ein bisschen das weiterführen. Ich danke dir jedenfalls erstmal für diesen Podcast und ja, viel Erfolg
danke
mit
euch.
Stolen und mit Alanas Chosnau.
Danke.
Sehr gut.
Alles klar.
Lieber Marc,
vielen, vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, ja.
Und, danke dir, war.
Dankeschön.
Bis hoffentlich bald.
Bis bald, ja.
An die Hörer einen schönen Abend noch. Macht's euch schön. Bleibt gesund.
Jo.
Bis zum nächsten Mal.
Ja. Genau.
Bis dann.
Tschüss.
Bleibt gesund, ja.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.